St. Pauli Stories, ein Podcast des Millerntor. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt beim Millerntor, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Storys, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Vielmehr St. Pauli-Stories eben. Moin und herzlich willkommen zu Vielmehr St. Pauli Stories Nummer 10. 10, zweistellig. Mensch, was bin ich stolz, was freue ich mich. Schon die 10. tolle Frau heute bei mir. Und wir sind heute mal wieder im Gemeinschaftsraum oder wie man das nennen kann, vom Museum des FC St. Pauli. Vielen Dank nochmal, dass wir wieder hier aufzeichnen können, weil wir haben ja mittlerweile echt ein ganz tolles Aufnahmegerät. Können wir ganz schön stolz drauf sein. Das nimmt, glaube ich, ganz gut auch auf. Aber es ist ziemlich schwer. Und heute geht es ja um ein Hanseatic Help. Und ich habe Cori von Hanseatic Help hier bei mir sitzen. Und dieses ganze Ding dahin zu tragen mit, ist ja in der Elbstraße unten, der Fassöwe Gönne, das war dann noch irgendwie ohne Auto ein bisschen schwierig. Deswegen sind wir jetzt wieder hier und ich freue mich mega, dass Cori zu mir gekommen ist. Cori, wie geht es dir? Schön, dass du da bist.
Ja, gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch total. Wir reden, wie gesagt, über Hanseatic Help und die Kleiderkammer und so weiter und so fort, wie das Ganze entstanden ist, was du da so machst. Und vorher aber wie immer deine persönliche Female St. Pauli Story. Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
Wie bin ich zu St. Pauli gekommen? Also als Jugendliche so ein bisschen passiv, sage ich mal. Mhm. Teil meiner Familie, also viele Onkel sind eher dem anderen Hamburger Verein zugetan.
Ja.
Aber meine Cousins und Cousinen waren immer St. Paulianer und haben mich da sehr früh beeinflusst. Und
okay.
War dann aber in der Jugend eher so, dass ich mit meinem Vater dann nochmal zu Hause Spiele geguckt habe. War dann noch nicht im Stadion. Ich bin dann witzigerweise in Köln aktiver geworden.
Du hast in Köln gewohnt?
Genau, ich bin zum Studium nach Köln gezogen und hatte da auch ein paar Hamburger Bekannte dann kennengelernt, wo auch einer St. Pauli-Fan ist. Und es gibt in Köln ein, zwei Fankneipen, ja, die jedes St. Pauli-Spiel zeigen.
Ach, ja. Und dann gar nicht Köln, sondern St. Pauli, oder?
Auch den erste FC Köln, aber in vielen Saisonen waren wir nicht in der gleichen Liga. Insofern gab es da oft keine Überschneidung. Ja, da habe ich einfach angefangen, das ein bisschen mehr zu verfolgen. Mhm. Habe da auch mein erstes St. Pauli-Spiel wirklich gesehen, aber im Müngersdorfer Stadion und in dem Sinne im falschen Block, weil als Erstsemester hat man, glaube ich, ein- oder zweimal Freikarten fürs Stadion bekommen.
Ach, was hast du denn studiert?
Regionalwissenschaften Lateinamerika.
Ah, okay. Das ist spannend.
Ein spannender Kombi-Studiengang. Und da war ich dann wirklich beim ersten FC Köln gegen St. Pauli im Müngersdorfer Stadion im falschen Block und habe gesagt, Mensch.
Die da drüben sind irgendwie cooler.
Irgendwie schon. Und ich habe dann lange in Köln studiert und so richtig begonnen hat es dann bei mir eigentlich, als ich wieder nach Hamburg gekommen bin, 2008, 2009.
Aber lustig, so rum, ja, kann man auch mal. Habe ich auch noch nicht gehört.
Also insofern war das mein erstes Auswärtsspiel in dem Sinne, aber halt nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
Okay, und dann dein erstes Heimspiel bei uns im Stadion?
Das war 2009 und ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, gegen wen.
Du bist nicht die Einzige, habe ich schon öfter mal hier gehabt.
Also es war auf jeden Fall auch kein Spiel und keine Mannschaft, die man sich jetzt absolut merkt, aber es war, ich fand es total toll. Ich bin mit einem Freund meiner Eltern hin, der schon einige Semester älter ist und aus dem Grund, weil er auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war, saßen wir auf der Nord.
Ja.
Und ich glaube, ganz viele um mich herum hatten nicht ganz so viel Spaß an mir.
Okay.
Weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass Sitzen nicht meins ist.
Ah, ja, klar.
So ein paar haben dann auch wirklich mitgemacht, aber das Nordfamilienblock und dann irgendwie immer so ein aufhüpfendes Mädel da, das haben, glaube ich, nicht alle so gut gefunden wie ich, aber ja, das war so mein erstes Stadionerlebnis und
Und hast du gedacht, Mensch, ich möchte eigentlich lieber da, wo mehr gehüpft wird,
ich bin
hin?
dann sehr schnell zu anderen Freunden in die Gegend gerade im E-Bereich gewechselt, aber da immer noch nicht so regelmäßig. Also, dass ich wirklich sehr, sehr regelmäßig zu den Spielen gegangen bin, fing so ab 2012, 13 an.
Und jetzt stehst du wo?
Ich stehe jetzt auch auf der Gegengerade, aber genau auf der anderen Seite, im C-Block, relativ an der Ecke zur Süd rüber.
Also nicht weit weg von mir.
Nee.
Und auswärts, außer diesem Köln-Erlebnis jetzt auswärts, was war da dein erstes Auswärtsspiel?
Das war Nürnberg
Nürnberg.
mit dem Fanladenbus. Und da waren wir mit den anderen, mit zwei anderen Mädels aus meinem Fanclub und haben einfach nur aufs Datum geachtet, ob wir da alle können. Und überhaupt nicht, dass wir einmal mit dem Bus durch die ganze Republik.
Das eher,
Also,
ja.
es war so für die erste Auswärtsfahrt, wo andere sagen: Ach komm, da fahren wir mal irgendwie.
Ja, so meine war Kiel,
Ja,
ne?
aber es war gut, es hat Spaß gebracht. Und ja, mich haben dann auch Auswärtsfahrten ein bisschen angefixt. Also, ich fahre jetzt natürlich nicht jedes Auswärtsspiel, aber gucke schon immer mal, dass ich, wenn es irgendwie klappt, ja, das auch hinbekomme, auswärts zu
Hast du
fahren.
denn einen Fanclub, mit dem du immer fährst oder immer nur so Freunde oder
Wir haben
wie?
einen Fanclub,
Ja.
der ist auch, also Teile meines Fanclubs sind auch auswärtsfahrtfreudig,
Ja.
andere nicht, so in der letzten Saison eher weniger. Da war ich alleine, aber habe mich dann immer in andere Gruppen so ein bisschen
Okay.
einklinken können. Das ist irgendwie, was auch an der Fanszene so ganz schön ist, dass man ja dann auch einfach Leute ansprechen kann und sagen kann: So, hey, ich habe irgendwie Tickets für, in dem Fall war es, Düsseldorf, ich
Ja.
mag da nicht alleine hinfahren, kann ich mich bei euch so ein bisschen einklinken oder
Ja, auf jeden Fall.
insofern
Also muss man auch
ist.
mutig sein. Ich glaube, viele trauen sich dann vielleicht auch nicht, aber man kann es auf jeden Fall machen, wenn man dann Leute kennt.
Also klappte ganz gut, habe ich
Ja.
letzte Saison und diese Saison zwei, dreimal gemacht
Und
und
wer ist eigentlich dein Fanclub? Willst du das sagen?
wir sind ein sehr kleiner
Ja.
Fanclub. FCGG Wohnzimmer.
Aha.
Oder FC Wohnzimmer GG?
Das ist schon
Auf jeden
geil.
Fall, es ist unser Wohnzimmer und auf der Gegengerade.
Ah, ich verstehe.
Ja,
Ja,
die
cool.
genaue Abkürzung muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir uns nur Wohnzimmer nennen.
Also ein Wechsel in die Süd ist damit auch eher ausgeschlossen.
Ist auf jeden Fall nicht geplant.
Und was ist denn so das beste Erlebnis mit St. Pauli, woran du dich erinnerst, für dich gewesen bisher?
Oh, da gibt es so viele. So immer schön waren natürlich die Derby-Siege.
Ja.
Aber auch die Derby-Siege, also die man dann auch noch live mitbekommen konnte,
Ohne Corona.
ohne Corona. Sehr schön fand ich persönlich den Fanmarsch damals 2020 zum Volksparkstadion, dass wir da auch noch gewonnen haben, war jetzt auch nicht verkehrt.
Ja.
Und im Nachhinein mit dem Wissen, dass das, glaube ich, das letzte Auswärtsspiel war, was so für anderthalb, 2 Jahre möglich war.
Ja, unglaublich.
Sehr emotional war aber auch der Derby-Sieg 2011. Den habe ich aber gar nicht im Stadion verfolgt. Den habe ich mit ganzem Trupp St. Pauli-Fans bei einem zu Hause auf dem Dorf meiner Eltern im Wohnzimmer verfolgt. Und das war so,
Ja.
ich habe, glaube ich, nie wieder so vom Fernseher gezittert und gebibbert. Also diese ganzen Übertragungen, die ich auch während Corona geguckt habe, da war keins so emotional wie dieses.
Auf jeden Fall. Also das kann ich mir, also ich habe es ja im Stadion gesehen, aber das war, also ja, Derbys sind halt auch immer, ich bin jetzt ja auch nicht so dafür bekannt, die ganze Zeit aufs Spielfeld zu gucken und was da so jeder Spielzug genau passiert. Aber da beim Derby allgemein und da natürlich auch, ey, alles ganz genau sehen und ganz genau verfolgen, jeden einzelnen Spielzug. Und das ist halt eigentlich schon auch mal ganz schön, ja. Ja, also du stehst in der Gegengerade und bist eher, du bist schon eine, haben wir so ein bisschen rausgehört, die nicht sitzen möchte. Also bist du eher so eine, die da rummeckert oder schon auch richtig supportet oder, wie ich nicht gerade erwähnt, Spielguckerin, so nenne ich es jetzt mal.
Ich glaube, so eine Mischung.
Ja.
Also ehrlicherweise eher eine Mischung aus Supporten und auch mal ein bisschen meckern und pöbeln. Aber jetzt nicht so die Lauthals, die nach vorne an den Zaun stürmt und dann da irgendwen anpöbeln muss, sondern
Ja.
ich pöbel da mit meiner Bezugsgruppe vor mich her.
Vor dir hin, ja.
Wir gucken natürlich auch das Spiel. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt nicht so den Platz, wo wir den kompletten Blick über das ganze Feld haben.
Okay, aber ihr könnt ja im Gegensatz zur Süd, finde ich, immer ziemlich gut gucken, hätte ich jetzt immer so gedacht, in der Gegend gerade.
Ja, wir stehen recht weit unten. Wir stehen
Ja,
beim
okay.
ersten Wellenbrecher und stehen so ein bisschen auf Torlinie.
Ja.
Also das kann man ganz hervorragend dann gucken. Alles, was auf der anderen, so vor der Nord, sich abspielt, ist dann eher.
Okay, ich verstehe.
Und dann supportet man mehr und pöbelt mehr und
Ja,
guckt
also es war immer
weniger.
spielbezogener Support
Genau.
vielleicht.
Aber schon auch gerne laut und schon auch gerne mitmachen.
Okay, cool. Und was hat dich denn oder was nervt dich denn so an unserer Fanszene? Gibt es da auch was?
Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich, dass wir eine sehr, sehr gute Fanszene haben. Also ich fühle mich in der Fanszene sehr wohl. Ich habe seltenst blöde Erlebnisse gehabt, wo ich, wenn ich mit so anderen weiblichen Fußballfans, die in anderen Vereinen zugetan sind, rede, da doch andere Geschichten höre oder auch mit großen Augen angeguckt werde, dass ich mit dem Zug auswärts fahre.
Ja, krass, ne?
So,
Ja.
wie das machst du? Und ich manchmal gar nicht, oder früher die Frage gar nicht verstanden habe, weil,
Ja.
ja klar, mache ich.
Ja.
Weil, warum soll ich mit dem Auto fahren so? Also das,
Genau. Und ich fahre ja zum Beispiel auch, also jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber schon seit ich halt 15 oder so, na, 16, also sehr früh halt, ne? Und das ist ja dann schon, also für in manchen Vereinen gar nicht möglich wahrscheinlich.
ja,
Das ist schon echt schlimm.
ich glaube, das finde ich bei uns sehr schön, aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass man auch immer mal wieder merkt, so, okay, es kommen doch mal Sprüche, wo man sich umdreht und sagt so, habe ich das jetzt gehört?
Ja.
Das war jetzt wirklich homophob oder frauenfeindlich oder irgendwie sexistisch. Also, dass man fast überrascht ist, dass es sowas gibt
Ja.
und denkt so, Moment,
Ja,
habe ich das jetzt
das
gehört?
kenne ich,
Und auch
ja.
teils Mackertum, wo man auch denkt so, oh Jungs, und das sind Jungs, das müssen wir nicht gendern, glaube ich.
Ja.
Was anstrengend ist, auch so die ein oder anderen Vorfall in jüngerer Zeit. Also ich glaube, bei uns in der Fanszene ist alles noch nicht so richtig super perfekt, aber ich glaube, wir sind schon relativ weit vorne. Ich glaube, was mir irgendwie wichtig wäre, dass man sich mit dem, was wir erreicht haben oder was auch super läuft, nicht zufrieden geben.
Genau.
Also dass man irgendwie sagt, so ja, es ist toll, dass ich eigentlich eine Frau meistens wirklich sicher fühlen kann und wohlfühlen kann. Es ist auch toll, dass, wenn man mal blöd angemacht wird, sehr viele um einen herum sagen so, Moment,
Ja.
stopp, hier läuft was schief. Also das finde ich ein tolles Gefühl. Nichtsdestotrotz ist es auch ausbaufähig.
Genau, es ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial nach oben. Aber genau, da stimme ich dir zu. Dann haben wir jetzt auch schon geklärt, was ich so ändern muss in der Fanszene, würde ich sagen. Das war jetzt schon ganz gut damit abgefrühstückt. Würde ich sagen, werden wir jetzt mal so ein bisschen über Hanseatic Help sprechen. Was ist denn das eigentlich genau?
Ja, was sind wir genau? Wir sind ein regionaler Soziallogistiker, kann man uns vielleicht nennen. Das heißt, wir sammeln Kleidung, wir sammeln aber auch alltägliche, also Sachen des täglichen Bedarfs, wie wir sammeln Schuhe, wir sammeln Hygieneartikel, Schulranzen, Schulmaterial und verteilen die nicht direkt an bedürftige Menschen, sondern geben die weiter an Organisationen, Vereine, auch behördliche Stellen, die direkt mit in welcher Art auch immer bedürftigen Menschen arbeiten. Das heißt, wir nehmen den diesen ganzen Prozess der Arbeit abspenden, annehmen, spenden, sortieren, spenden, kommissionieren und dann weitergeben. Das ist so
Okay.
eins unserer Hauptbereiche.
Und euch gibt es ja seit 2015. Wir werden auch gleich nochmal genauer darüber sprechen, wie das Ganze entstanden ist. Aber ich habe mich ja mal so ein bisschen damals auch gefragt, wieso gab es sowas irgendwie vorher noch nicht? Oder gab es nur in unseren Kreisen das noch nicht? Oder warum musste sich das erst 2015 sozusagen gründen?
Ich glaube, Kleiderkammern gab es ja auch vorher schon. Da hatten ja viele Organisationen haben ihre Kleiderkammern, das Deutsche Rote Kreuz, Johanniter, Malteser. Ich glaube, der Unterschied 2015 war, wir haben uns ja eigentlich aus einer bürgerschaftlichen Initiative hier aus dem Karo-Viertel, Schanze St. Pauli gegründet, wollten für die 1200 geflüchteten Menschen, die in der Messehalle unterkommen, wir einfach für die Kleidung sammeln.
Ja.
Es hat damals niemand geahnt, dass das so unfassbar durch die Decke ging, dass wir innerhalb von ein paar Wochen die komplette Messehalle gefüllt haben. Ich glaube, diese Größe gab es vorher nicht und auch diese sehr unkomplizierte Art, es einfach machen es nicht.
Ja,
Sondern
genau,
man sagt,
das
okay, komm
Unkomplizierte,
vorbei,
genau.
sortier, du brauchst letztendlich keinerlei Vorkenntnisse. Wenn du Vorkenntnisse hast und die einbringen willst, ist es cool. Also, wir hatten auch Leute, die wirklich aus der Logistik kamen.
Ja.
Die haben gesagt, ja, komm, ich erkläre euch mal, wie man so einen Gabelstapler eigentlich bedient.
Ja.
Aber wir hatten auch welche, die einfach sagen, so, nee, ich habe einfach 3 Stunden Zeit, ich habe meine beiden Kinder mitgebracht und jetzt sortieren wir irgendwie. Klamotten.
Ja, und das konnte halt wirklich, ist ja auch immer noch so,
Ja.
jeder vorbeikommen.
Genau, und ich glaube,
Also muss man
das
sich nicht vorher groß anmelden oder
war.
irgendwo Mitglied
Nö,
sein.
nö.
Ja.
Und auch die Abgabe der Sachen erfolgte halt sehr unkompliziert. Also in erster Linie halt erstmal an die geflüchteten Menschen in der Nebenhalle. Aber wir haben ja so viele Sachen gespendet bekommen, dass doch ganz
Ja.
klar war, dass wir innerhalb kürzester Zeit alle Unterkünfte für Geflüchtete in Hamburg versorgt haben, aber dann auch ganz, ganz schnell Obdachloseninitiativen, Frauenhäuser, Kinderheime. Also im Prinzip sehr unkompliziert jedem, der einen Bedarf an Kleidung hatte, die zur Verfügung gestellt hatte. Und ich glaube,
Ja.
das gab es in dieser Form. Auf jeden Fall ist mir das nicht
Nee,
bekannt.
mir halt, wie gesagt,
Und
aber
so noch
deswegen habe
nicht.
ich mich halt damals 2015 so gefragt, ach Mensch, krass, wieso kommt man da sozusagen jetzt drauf und wie krass, dass Leute aus dem Viertel das sozusagen ins Leben gerufen
Ja.
haben oder halt aus dem Karo-Viertel oder wo ihr auch herkamt oder ihr wart ja dann ein komplett zusammengewürfelter Haufen, ja auch so ein bisschen, wie du es eben schon angedeutet hast. Wir sprechen dann nochmal, wie gesagt, über die Geschichte von Hanseatic Cap, die ja jetzt sitzt ihr ja fast Övedgönne, würde ich sagen, zwischen Fischmarkt und Övedgönne. Wie heißt die Straße noch gleich?
Große
Große Elbstraße, Nummer
264.
264, könnt ihr mal hingehen. Und früher war es halt in den Messehallen. Und du bist von Anfang an dabei.
Ja, erste, zweite Woche bin ich da irgendwie mal reingeschneit und habe den Weg raus nicht mehr gefunden,
Okay, über
sozusagen.
Freunde oder wie kam das dann?
Ich meine, über Facebook habe ich einen Aufruf gehört, dass irgendwie Kleidung gebraucht wurde. Ich dachte mir, ja, Mensch, ich guck mal, und ein bisschen Zeit hatte ich auch noch. Ja, dann bin ich dahin, habe mein Säckchen da irgendwie abgegeben und habe gesagt, so, ich habe noch 2 Stunden, wo kann ich mit anpacken? Und ich wurde dann in die Hygieneabteilung geschoben. Da bin ich auch sehr, sehr lange geblieben.
Ja.
Liegt vielleicht auch daran, dass meine Skills im Klamottenfalten wirklich nicht sehr
Okay.
ausgebaut sind und
Ja.
es auch für alle Seiten, glaube ich, das Beste war, wenn ich keine Klamotten falte.
Ja.
Und bin dann irgendwie geblieben, weil ich dachte, ja komm, hast morgen auch noch mal 2, 3 Stunden, übermorgen auch noch. Und
Ja.
das ist, glaube ich, der Werdegang, den sehr, sehr viele bei uns haben, die einfach nur mal eben kurz da was abgeben wollten und einfach geblieben sind, weil sie,
Ja, ich glaube auch viele vielleicht nicht unbedingt bleiben, ne? Also bei dir war es ja dann auch wirklich, also ich dachte vielleicht, dass du schon Leute davor kanntest, aber wenn du wirklich sagst, ich bin da hingekommen und geblieben, finde ich das schon krass irgendwie, weil viele glaube ich einfach auch nur, auch mal, ich komme mal 2 Stunden und dann mache ich es vielleicht auch 2 Wochen, aber das Bleiben war glaube ich die Schwierigkeit, dass da nicht so viele geblieben sind, oder?
ja, also es ist ein doch relativ großer Kern geblieben. Nicht immer unbedingt in den Sachen, die sie begonnen haben. Also weil natürlich, wir
Ja.
sind mit dem Umzug, wir haben uns natürlich sehr, sehr verkleinert. Also wir sind ja von der Messehalle erstmal kurze Zeit in das Hermeslager gezogen für übergangsweise für 2, 3 Monate, bis wir unseren jetzigen Standort bekommen hatten. Und ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie groß die Messehalle war, aber 7000 irgendwas Quadratmeter
Ja.
zu jetzt 2300 Quadratmeter.
Ja.
Das heißt, viele haben diesen Sprung auch nicht mitgemacht, diesen Umzugssprung, oder sind in andere Bereiche abgewandert. Also wir waren auch für viele so ein bisschen der Start ins Ehrenamt und ins Engagement mit geflüchteten Menschen. Die haben bei uns begonnen und haben dann gemerkt, ja Mensch, aber ich habe ja auch bei mir um die Ecke ist ja auch eine Unterkunft.
Ja.
Vielleicht frage ich mal da, ob die ein Kinderprogramm haben oder ob ich da Menschen Deutsch beibringen kann. Also ich glaube, für viele waren wir ein sehr unkomplizierter Einstieg in ehrenamtliches Engagement, ohne groß sich anmelden, ohne sich auch irgendwie verpflichten zu müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Und die sind dann teils auch wirklich, und was wir sehr, sehr toll finden, haben sich dann mehr committed und gesagt, so, jetzt fühle ich mich irgendwie bereit, Deutschunterricht zu geben, einmal die Woche in der Unterkunft, wo ich wohne.
Ja.
Oder ich möchte gerne zu Kids Welcome ins Kinderprogramm, weil eigentlich ist mein Herz irgendwie mit Kindern zu spielen und da irgendwas zu machen. Das ist, finde ich, auch mal ganz schön zu hören, dass wir so ein bisschen den Anschubser gegeben haben für,
Auf jeden
ich habe
Fall.
Bock, irgendwas zu tun.
Ja, also auf jeden Fall. Und man hat auch, ich habe ja 2015 auch öfter Schichten mit Zusammenfalten gemacht und so weiter. Und ich hatte auch immer das Gefühl, man fühlt sich halt willkommen und man muss nicht erstmal groß irgendwie sich in Anführungsstrichen beweisen oder erstmal Mitgliedsantrag ausfüllen oder erstmal zeigen, was man überhaupt kann, sondern einfach loslegen. Das fand ich auf jeden Fall super. Ja, und mittlerweile bist du dann ja auch im Vorstand.
Ja.
Was macht man denn da?
Naja, wir sind im Prinzip das Gremium, das ist ja bei jedem Verein so, da ist das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung
Ja.
und die beauftragt den Vorstand, einfach die Geschäfte des Vereins zu führen. Wir haben dafür hauptamtliche Mitglieder
Ja.
oder hauptamtlich Mitarbeitende. Das heißt, unsere operative Arbeit ist nicht mehr ganz so stark wie in Anfangszeiten des Vereins, wo der Vorstand geschäftsführend war. Was wir so ein bisschen machen oder was jetzt speziell auch so ein bisschen mein Bereich ist, ist ein bisschen das Netzwerk aufbauen, pflegen zu Partnerorganisationen, aber auch zu behördlichen Strukturen, teils zu Ansprechpartnern in den Bezirken, aber auch zu unseren ganzen Bestellern. Ich bin ein bisschen im Bereich Fundraising unterstützt da und sonst eigentlich, was so das ganz Operative betrifft, ein bisschen in der Hallenlogistik. Dass ich da die Bestellung aufnehme, mit anderen natürlich immer noch den E-Mail-Account betreue. Und auch ein bisschen da, wo Sachen anfallen. Also wir haben ja immer mal wieder neue Projekte, wo man sagt, Mensch, so gerade wenn man selber mal vom Schreibtisch weg muss und sagt, ja, jetzt packe ich da mal 2, 3 Stunden mit an. Das funktioniert halt heute immer noch so. Obwohl wir ein bisschen professionellere Strukturen natürlich haben, ist immer noch der Raum dafür da, dass man einfach sagt, so, ich
Auch
schalte mich
mal
da
wieder
kurz 2 Stunden
praktisch
an. Und dann ist natürlich mit die Hauptaufgabe vom Vorstand, dass er so ein bisschen sich um die strategische Weiterentwicklung des Vereins guckt und natürlich der enge Austausch mit unserer Geschäftsführung,
sein.
die ja für uns in dem Sinne die operativen Geschäfte leitet und verantwortlich ist, sind wir natürlich im regelmäßigen Austausch mit ihr und
Ist auch eine Frau, ne?
ja, genau, das ist Claudia. Auch Fußballfan, aber und auch dem FC St. Pauli zugetan, aber sie ist eher im Ruhrpott bei Bochum verortnet.
Alles klar. Also bei euch sind schon auch viele Frauen, die dort arbeiten und auch anscheinend in der Geschäftsführung und Vorstand seid ihr auch mehr Frauen als Männer, ne?
Ja, ich glaube, das Verhältnis so bei unseren Mitarbeitenden ist ein Drittel, zwei Drittel. Ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen.
Gut, dann bist du hier ja eigentlich falsch. Ich habe
Ja,
ja immer welche, wo die in Berufen arbeiten, wo Männer mehr Männer arbeiten als Frauen. Aber es ist ja auch total schön zu hören, dass es mal nicht so ist und dass die Frauen halt da ja bei euch so ein bisschen ja auch so das Sagen haben. Oder vielleicht willst du nicht das Sagen, aber in der Überzahl sind. Und manchmal habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, weil für mich, wie gesagt, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, war es ja so schön einfach, dass man dann dahin gekommen ist und so eine praktische Arbeit machen konnte. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, hatte ich bei manchen männlichen Freunden das Gefühl, dass so dieses, ja, also jetzt hier Kleidung zusammenlegen und so, das ist jetzt so nicht so meins. So, ich weiß nicht. Hast du das auch so empfunden oder war das so mein subjektives Empfinden, was ich nicht so schön fand?
Ja, teils auch. Also ich habe ja selber auch keine Kleidung zusammengelegt, einfach weil
Ist, dann ist
ich da
okay.
keine große Befähigung zu habe. Aber es war schon teils oder ist auch heute teils noch so, dass es doch klassisch so ist, der Mann geht zum Hubwagen und schiebt die Paletten auf den LKW und die Frau guckt sich die Damenblusen an und guckt da, ob die Knöpfe noch dran sind. Das ist teils noch so und glaube ich war 2015 auch vielleicht noch ein bisschen stärker, weil da einfach noch viel, viel mehr Menschen waren. Was ganz spannend ist, was ich ganz spannend finde, dass unsere Logistik derzeit ausschließlich von Frauen geleitet wird. Also die wuppen irgendwie 3 Ladies, alle keine gelernten Logistikerinnen, sind da einfach zugekommen, wie ja, sie waren lange da, erst ehrenamtlich, dann hatte die eine andere Form von Anstellung bei uns und dann war irgendwie der Bedarf da auf diese Stelle und dann meinte sie, ja, dann mache ich das halt. Und jetzt ist unsere Bereichsleitung Logistik. Aber es ist schon noch so, also ich weiß so als Beispiel, dass es immer für ganz große Augenaufreißen gesorgt hat, als unsere eine Buftine. Also wir haben auch wir haben jedes Jahr zwischen 6 und 8 Menschen, die Bundesfreiwilligendienst bei uns leisten.
Buftine.
Genau, das ist Katrin, unsere Buftine. Ich weiß nicht, wie alt sie damals war, 19, 20. Die war unsere LKW-Fahrerin. Und das war dann, wenn sie dann ausgefahren hat, die Bestellung und dann da irgendwie zum Deutschen Roten Kreuz oder zum Maltesern kam, schon so wie so ein junges Mädel auf dem LKW. Also
Ist auch
schon
echt krass, aber cool, ja.
sehr. Und ich habe, und wir dachten immer so, ja, eigentlich sollte das ja normal sein.
Ja,
Also
allerdings.
was ich immer krass fand, dass sie es hinbekommen, weil in dem Alter hast du ja noch nicht so lange deinen Führerschein. Also das fand ich eher so, wow. Die hat ein Jahr Führerschein und fährt mit diesem. Das war jetzt nicht so ein Riesending, aber es ist ein 3,5 Tonner und den musst du auch erstmal durch die Hamburger Innenstadt bewegen. Das fand ich eher so krass, dass sie das so hinkriegt, ohne jetzt schon 6, 7, 8 Jahre Fahrerfahrung zu haben. Aber teils ist es in dem Bereich schon noch so, dass es ungewöhnlich ist, dass da eine Frau mit dem LKW kommt und den ablädt und nicht irgendwie so ein starker Mann dann die Paletten darunter zieht. Und ich glaube, wir sind relativ, also wir achten oder wir versuchen sehr im Verein darauf zu achten, aber auch wir sind nicht frei von, dass es komische Sprüche gibt oder dass Frauen oder nicht irgendwie vielleicht Sachen nicht zugetraut werden und so, ja, wie du bist doch eher Damenabteilung Blusen sortieren, oder dass Männer es komisch finden, wenn wir sie bitten, kannst du da mithelfen beim Sortieren? Also das gibt es halt immer noch. Und ja, wir versuchen dann natürlich auch ein bisschen sensibel zu sein. Wir haben jetzt gerade auch wahrscheinlich spät auch so eine Awareness-Gruppe gebildet, weil wir doch ein teils sehr diverser Verein sind und, glaube ich, auf die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Menschen da auch mehr geachtet werden muss. Und was manche auch übergriffig finden, was andere vielleicht gar nicht so sehen, dass wir versuchen, da so ein bisschen sensibler zu werden.
Ja, also auch da, wie bei unserem FC St. Pauli, schon ganz gut, aber noch nicht
Genau.
perfekt.
Wahrscheinlich erreicht man dieses Stadium perfekt zu sein auch gar nicht.
Nee.
Aber ich glaube, da ist immer noch viel Luft nach oben. Also,
Ja, also genau. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen alles angedeutet. Nochmal kurz zur Sortierung. 2015, wie gesagt, kamen ja die ganzen Geflüchtete nach Hamburg und auch in die Messehalle oder in die Messehallen. Und dann, ja, entstand daraus euer Projekt in den Messehallen.
genau.
Weil ihr dachtet, Mensch, jetzt ist es eh nebenan und dann ist es irgendwie einfach. Oder wie kamt ihr an die Messehallen?
Wir dachten einfach, Mensch, die Menschen brauchen ja was. Die kamen ja wirklich mit dem, was sie irgendwie in Tüten tragen konnten, am Hauptbahnhof an und haben dann, ein paar Leute haben sich dann überlegt, hier aus dem ganzen Viertel, dass man dort auch was machen muss, machen könnte und was kann man schnell machen? Okay, man kann Kleidung sammeln. Ich weiß auch, und das war auch bei mir auch so ein bisschen mit Auslöser. Es waren nicht nur diese Menschen, die ich meine, in die B7 sind die gekommen.
In dem Messer,
Genau. Sondern auch ein bisschen Ohnmachtsgefühl, weil so etwa zeitgleich hatten wir hier die Bilder aus Heidenau, aus Freital. Und man fühlte sich halt wirklich in seiner, ja, so weit weg davon, weil man war halt teils in einer bestimmten Bubble hier. Also ich zum Beispiel mit Leuten, die alle Pro-Geflüchtete eingestellt sind, die es nicht verstehen konnten. Man fühlte sich so hilflos. Man saß vorm Fernseher und dachte sich, wie kann das angehen? Also wie kann es sein, dass nur ein paar hundert Kilometer weiter Busse mit Kindern, Frauen, Männern damit Steinen beschmissen werden. Man muss doch was tun. Und so kam so dieses Bedürfnis, was zu tun. Und es ist halt einfach sehr, sehr leicht, Kleidung zu sammeln. Und es wurde dann einfach bei der Messe angefragt, ob da nicht daneben ein bisschen Platz wäre. Und wir haben am Anfang so eine kleine Ecke in der Messehalle bekommen. Die wurde jeden Abend ein bisschen weiter verschoben. Und irgendwann war sie halt so voll, dass die Menschen von der Messe auch nicht mehr so zurückrudern konnten. Weil die dachten, ja, die sortieren da jetzt in einer Ecke mal so ein bisschen was. Und wie gesagt, wir haben jeden Abend die Linie ein bisschen weiter verschoben und irgendwann hatten wir die ganze Messe
Wahnsinn.
okkupiert und halt dieses riesige Projekt draus gemacht. Und das hat einfach irgendwie aus dieser Eigendynamik bekommen, dass man dachte, okay, wow, wir können jetzt nicht nur aufhören, nur weil die neben uns versorgt sind, weil wir haben so viele Sachen und es gibt ja so einen großen Bedarf. Also es gibt ja so viele obdachlose Menschen, die brauchen ja auch Sachen. Also haben wir da die Kontakte geknüpft. Oder wir haben teils auch nach Mecklenburg-Vorpommern Sachen gebracht. Oder haben mit Kiel zusammengearbeitet und sind dann schon ein bisschen überregionaler geworden. Hatten die ersten Transporte Ende des Jahres in Nordirak
Oh,
organisiert.
ja, Wahnsinn. Von diesem, wir machen mal hier so ein paar Klamotten in die Ecke von der Messehalle zu heute. Das ist ja schon Wahnsinn. Wie kamt ihr denn an die Spenden? Weil da hattet ihr ja, da gab es ja noch nicht den Verein Hanseatic Gap, da wart ja einfach ein paar Menschen, die in der Messehalle eine Kleiderkammer aufmachen. Wie habt ihr denn aufgerufen? Also einfach dann jeder für sich irgendwie einen Aufruf bei Instagram oder gab es das da schon? Oder Facebook? Genau, du gabst auch
Ja,
über Facebook.
wir haben sehr viel über Facebook wirklich gemacht. Wir hatten da auch zwei, drei Leute, die sich hauptsächlich darum gekümmert hatten. Die hatten nicht so viel Zeit, um selber in der Messehalle mit anzupacken und haben gesagt, okay, wir machen es von zu Hause. Ihr gebt uns irgendwie per Telefon durch, was brauchen wir jetzt ganz dringend? Also wir hatten wirklich Ta Tageslisten. Also montags warten Leute, bringt uns Jeans, bringt uns Pullis, bringt uns Schlafsäcke. Dienstags warten, oh nee, wir brauchen Kinderbodies. Mittwochs gab es einen Mangel an Schuhen.
Und gab es dann da so eine Facebook-Gruppe? Also,
genau, es gab
genau.
die Kleiderkammer
Ja.
Messehallen-Facebook-Gruppe, dann gab es Aufrufe über die Medien. Das Hamburger Abendblatt hat bei sich einen Aufruf mal gestartet und es ging dann so weit, dass wir die Glacis-Chaussee sperren mussten, weil einfach so viele Menschen kamen, dass die
Ja.
einfach mit ihren Autos da alle standen und wir dachten so, Gott,
Ja.
wo wollen die ganzen Menschen hin? Oh Kacke, die wollen zu uns.
Ja.
Es war überwältigend, dass auf einmal
Wahnsinn.
gefühlt ganz Hamburg sagt, okay, guck mal in meinem Schrank, was ich noch finden kann. Und ich frage nochmal meinen Nachbarn, ich frage nochmal meinen Opa. Irgendwer hat auch noch irgendwie einen Pulli und eigentlich ist mein Sohn auch aus seinen Fußballschuhen schon rausgewachsen.
Ja.
Packe ich auch noch ein. Und dann sind die halt gekommen.
Und dann war die Messehalle auch voll,
Und dann war sie
schnell.
voll. Es waren unfassbare Berge an Sachen. Wir haben sehr schnell ein Logistiksystem entwickelt, was uns wirklich das Leben
Aber
gerettet
wie hattet
hat.
ihr denn das Know-how dafür? Weil, also das finde ich halt so spannend, ne? Weil dann da irgendwie Klamotten in die Messehalle bringen, okay. Aber wie habt ihr euch dann organisiert?
Es war viel Schwarmwissen. Es war auch viel Learning by Doing. Wir haben auch viele Fehler gemacht, wo man sagt, oh, das ist keine gute Lösung, das so zu machen.
Ja.
Wir hatten natürlich auch ein paar, die ein bisschen aus dem Bereich gekommen sind und uns einfach mal sowas gesagt haben, wie ja, man muss Paletten folieren, sonst kippen die Kartons wieder
Ja.
runter. Wir hatten ein paar aus der Logistik, wir hatten auch welche, die jetzt noch dabei sind, die Lkw-Fahrer waren, also wirklich professionell, die normalerweise mit 40 Tonnen durch die Gegend fahren, die haben die Bestellung ausgeliefert, weil sie sagen so, ja, ich habe noch Kontakte zu einer Spedition, da kriegen wir einen LKW. Und dann war es einfach ganz viel Schwarmwissen und ganz viel auch ausprobieren, was funktioniert, was macht Sinn,
Ja.
was macht keinen Sinn, was ist logisch.
Schon cool, ne? Dass
Ja,
das alles
wir haben eine
so
Menge
klappt.
gelernt.
Ja. Habt ihr denn gedacht, das machen wir jetzt mal so 2, 3 Wochen? Oder kam dann schon schnell so dieser Gedanke, Mensch, das könnte wirklich ein großes, langfristiges Ding werden?
Ich glaube, es kam bei einem kleineren Trupp an Leuten schnell der Gedanke. Es waren auch die, die regelmäßig kamen. Jetzt nicht
Ja.
jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten Tag. Und schon der Gedanke, dass man das eigentlich weitermachen will. Es war
Ja.
klar, dass es in der Messehalle nicht auf Dauer funktioniert. Wir mussten während unserer Zeit dort zweimal umziehen, weil natürlich dann in unserer Messehalle eine Messe war. Die leben ja auch davon. Es war völlig klar, dass die uns nicht auf
Ja.
Dauer da eine Halle zur Verfügung stellen können. Und mit so, ich weiß nicht, wie viel hunderte Paletten, es waren umzuziehen, das ist immer so ein, es war ein Mega-Projekt, es hat Spaß gebracht, es war toll, aber es ist so kräfteraubend, wo wir sagen,
Ja.
das können wir nicht immer alle 4, 5 Wochen machen, also wir können nicht mit dem ganzen Krempel immer von einer Messehalle zur anderen ziehen, das heißt, es war uns relativ klar, wir müssen, wenn wir es längerfristig machen wollen, eine Lösung finden. Und dann war auch relativ schnell klar, dass wir einen Verein brauchen. Das war schon teils aus versicherungstechnischen Gründen einfach. Wir
Ja.
waren so viele Menschen in der Halle. Wir haben mit, in Anführungszeichen, gefährlichen Gerätschaften gearbeitet. Was ist denn, wenn sich jemand da irgendwie
Ja.
einen Fuß bricht? Wie ist der versichert? Also es war alles so vage und in der Schwebe. Wir konnten keine Spendenquittung ausstellen für Menschen, die uns vielleicht Geld spenden wollen. Das heißt, da kam relativ schnell die Vereinsgründung. Also ich glaube, 3 Monate nachdem so die ersten Klamotten abgeliefert wurden in der Messehalle, waren wir im Verein.
Okay, aber dann war ja dann schon auch so ein bisschen klar, den gründet man ja nicht, um den bald wieder aufzulösen, dass das schon längerfristig bestehen
Ja,
wird.
weil wir einfach die Bedarfe gesehen haben. Also weil wir
Ja.
gesehen haben, ganz abgesehen von Entwicklung mit geflüchteten Menschen, haben wir einfach, ist ganz, ganz vielen von uns dort erstmal bewusst geworden, was diese reiche Stadt Hamburg für einen Bedarf an
Ja.
gebrauchter Kleidung hat und auch so ein bisschen, wie viel gebrauchte Kleidung da ist. Und
Hm.
wie viel cooler das doch wäre, die im Kreislauf zu halten, anstatt auch immer kaufen, wegschmeißen. Also das ist ja auch, also das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Wo sagen, okay, da kann man wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also man kann gut erhaltene Kleidung an Menschen weitergeben, die sie wirklich brauchen. Und man kann auch so ein bisschen diesem Fast Fashion, dieser Konsumgesellschaft, so ein bisschen, man kann sie nicht abbremsen. Dazu
Nee.
sind wir nicht in der Lage, da sind wir wirklich zu klein für. Aber man kann so ein bisschen was tun in dem Bereich, dass man sagt, so, hey Leute, überlegt euch doch, gebt die Sachen weiter und guckt, dass sie gut erhalten sind und
Ja, es ist halt echt so Wahnsinn, dass ihr das halt mit Leuten, ja, wie du und ich und jeder einfach hier aus dem Viertel und auch drumherum, und nicht der Staat, der sich über sowas Gedanken macht und dann sowas erledigt, sondern ja, einfach die Menschen, ne? Das ist halt schon echt toll. Genau, und dann seid ihr ja, musstet ihr ja, wie du schon gesagt hast, irgendwann raus aus dem aus der Messehalle, aus den Messehallen, wart ja in mehreren. Warum letztendlich? Weil dann immer wieder eine Messe kam.
ja, Und dass klar war, dass wir nichts Dauerhaftes aufbauen können, wenn wir wirklich auch, also wir konnten ja auch keine Strukturen da aufbauen. Wenn klar ist, du musst alle 4, 5 Wochen umziehen, dann baust du da keine feststehende Struktur. Insofern war klar, dass wir uns nach was Dauerhaftem umgucken müssen, wo wir auch irgendwie auch ein Zuhause haben, so, wo wir sagen, okay, und jetzt bleiben wir hier auch. Ne? Machen es uns schön.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und jetzt seid ihr ja, wie gesagt, unten da, in der großen Elbstraße. Ich habe mir aber jetzt so ein bisschen gedacht, weil damals 2015 war das halt auch so Messehall super nah, also zumindest für mich ans Viertel angeschlossen. Und ich glaube auch für viele andere einfach sehr zentral und damit ja auch noch mal einfacher. Ah, Mensch, das ist total nett da und da bin ich total willkommen und es ist auch sehr, sehr nah. Und da habe ich mir dann auch an mir selber gemerkt, mit dem Umzug war es schon schwieriger. Habt ihr das gemerkt, dass dann da weniger Hilfe war, seit ihr umgezogen seid?
Ja, wir haben auf jeden Fall auch bei allen Umzügen immer Leute verloren auf dem
Verloren.
Weg. Was aber teils aus dem Grund war, dass es vielleicht nicht mehr ganz so gut zu erreichen war für eine, obwohl man sagen muss, die große Elbstraße ist und du kannst mit der Fähre kommen, was ich immer ja hervorragend finde, wenn man mit der Fähre irgendwo hinfahren kann.
Ja.
Du
Oh
hast ja
ja, guter neuer Tipp.
zwei Busverbindungen, Königstraße, Bahn ist nicht weit, Alsner ist nicht weit, aber ist natürlich nicht ganz so zentral. Aber ich glaube, es ist, also man darf halt auch nicht vergessen, wir brauchen Lagerfläche. Und die Lagerfläche, die Größe, die wir brauchen, findest du meistens eher in Industriegebieten. Und das war
Ja,
für uns zum Beispiel
stimmt.
No-Go. Also wir sagen, das können wir nicht machen. Wir können nicht in die Industriegebiete gehen, obwohl wir da sicherlich zu günstigeren Preisen mehr Fläche hätten. Aber die Umgebung, wo sich die Menschen aufhalten, die muss halt auch völlig okay sein. Wir haben ganz, ganz oft auch Schulpraktikanten und ich muss als Verantwortliche für eine Schulpraktikantin, die um 16 Uhr guten Gewissens nach Hause schicken können.
Ja.
Das kann ich in der großen Elbstraße, weil da steigt sie in 113er ein und dann fährt sie nach Altona. Das kann ich eventuell nicht, wenn sie erstmal durch ein Industriegebiet laufen muss, wo es ab 16 Uhr und in Hamburg wissen wir, irgendwie gefühlt 6 Monate des Jahres ist es ab 16 Uhr dunkel, wenn sie da zwischen Containerterminals rumläuft.
Ja, das stimmt.
Deswegen war das für uns halt ein ganz essentielles Kriterium, dass es gut erreichbar sein muss und dass die Menschen sich sicher fühlen müssen mit der Umgebung, wo sie, wenn sie kommen und wenn sie gehen.
Okay, und da war dann so, da wo ihr jetzt seid, der größte gemeinsame Nenner sozusagen. Und ja, jetzt nochmal zur Praxis. Ich möchte jetzt wieder helfen. ihr habt ja dann ja auch Öffnungszeiten, ne? Wie sind
Ja, wir haben
die?
von Dienstags bis Samstags von 10 bis 18 Uhr
Okay, also nicht
geöffnet.
montags, bitte komm.
Montags ist unser Ruhetag und sonntags gönnen wir uns nochmal einen zweiten Ruhetag.
Okay, also aber jetzt habt ihr auch nochmal geschlossen, ne? Also bis 9. Januar, ne? Okay, also das heißt, 10. Januar, wie kann ich mir das vorstellen? Stehen alle vor der Tür und rennen euch die Bude ein oder
Da
wie?
sind wir jedes Jahr wieder gespannt.
Ja,
Also
also.
teils ist es so, weil natürlich auch teils Menschen dann über die Weihnachtstage und auch zwischen den Jahren mal wieder die Zeit hatten, zu gucken, was habe ich denn im Kleiderschrank, was ist denn auf dem Dachboden. Wir haben das oft, dass wir dann in der ersten Woche, wenn wir aufhaben, großen Run haben.
Ja.
Viele Menschen kommen, ihre Sachen abgeben. Wahrscheinlich sicherlich auch die ein oder andere Socke, die doch nicht so gefällt.
Also schon
Aber
auch mal neue Sachen dann, ne? Wenn die
ja,
ganzen Geschenke
wir
jetzt
kriegen
hier.
durchaus auch
Ja.
Neuware. Also das kriegen wir auch. Und ja, wir sind auf jeden Fall für den 10. gut gerüstet. Und auch wieder gut motiviert und freuen uns. Also wir hatten jetzt ein sehr, sehr anstrengendes Jahr.
Ja.
Deswegen hatten wir auch eine bisschen längere Pause gemacht dieses Jahr, weil wir gemerkt haben, bei allen, sowohl Hauptamtlichen als auch Ehrenamtlichen, dieses Jahr hat sehr, sehr gezehrt.
Durch den Ukraine-Krieg auch.
Ja, also wir kamen aus zwei sehr, sehr anstrengenden Jahren mit Corona, weil das Problem bei uns war, es widerspricht total unserer Art zu arbeiten.
Ja.
Leuten zu sagen, du darfst nicht kommen wegen Corona. Also wir
Ja,
sind
es
so,
ist krass, ja.
komm vorbei und komm, wann du willst. Und dachten wir so, okay, das geht irgendwie nicht. Wir haben auch bei ehrenamtlichen Helfenden haben wir ganz viele Menschen, die schon vom Alter her zu vulnerablen Gruppen gehören. Und das war so dieses, nee, jetzt müssen wir Spendenabgabe mit Termin machen. Wir haben, das war das, passt auch wieder dann so ein bisschen zum Einstiegsthema, die Fanszene St. Pauli. Wir haben Unterstützung von denen bekommen. Wir haben zweimal eine mobile Annahme an der Rindermarkthalle gemacht, mit einem Drive-in. Weil wir dachten, okay, die Leute sollen einfach kommen zu Fuß, Fahrrad oder Auto und geben nur ihre Sachen ab und also so eine kontaktlose Übergabe von Spenden. Weil wir haben natürlich gemerkt, auch während Corona, wir brauchen ja Spenden. Also die Obdachlosen waren immer noch obdachlos und
Ja.
Menschen, die irgendwie
Aber
alleinerziehend
gerade
sind und
Corona war es ja noch mal schwieriger für
eben, es
Obdachlose.
war noch viel, viel schwieriger. Das
Ja.
heißt, wir brauchten die Sachen trotzdem.
Ja.
Und hat ganz großartig aus der aktiven Fanszene einige sich bereit erklärt, bisschen die Einweiser im Drive-In zu machen.
Ah ja,
Also dafür
cool.
sorgen, dass irgendwie, okay, du bist die Autoschlange, du wartest noch mal kurz, ja, du bist die Fahrradschlange,
Ja.
die Fußgänger gehen bitte hier rum. Wo es immer irgendwie schön war, es war A, wieder schön ins Viertel zurückzukommen. Man sagt, wir haben ja auch regelmäßig bei St. Pauli-Spielen mal Annahmen. Und dann war es auch irgendwie wieder cool zu sagen, so ja, irgendwie auch diese Fanszene engagiert sich
Auf jeden
unheimlich.
Fall,
Wenn
ja.
man die anschnackt und sagt so, boah, habt ihr irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute, die da irgendwie supporten können, war sofort so, ja klar, wann, wie, wo. Und das waren 2 anstrengende Jahre und dann dachten wir so ein bisschen so, puh, hat eine sehr anstrengende Wärmegeben-Kampagne. Wärmegeben-Kampagne ist unsere größte Kampagne eigentlich jedes Jahr seit 3 Jahren. Die startet so im Oktober. Da geht es wirklich ganz explizit drum, wir brauchen wärmende Sachen für Menschen, hauptsächlich für Menschen, die auf der Straße leben, aber auch mittlerweile viel für Kinder. Also, dass einfach Eltern für ihre Kinder keine adäquate Winterkleidung sich leisten können.
Das ist wahrscheinlich seit diesem Jahr auch noch mal krasser.
Ja. Ist mit Corona krasser geworden, wird auch jetzt nochmal, dass da merkt man Anstieg, das ist wirklich diese Wärmegeben-Kampagne, das zielt sehr, sehr ab auf Winterjacken, Schlafsäcke, Isomatten. Und die ist 2021 super gelaufen, was toll war, aber was auch unfassbar viel Arbeit war.
Ja.
Und dann dachten wir uns so, wow, jetzt können wir so Januar noch so ein bisschen abarbeiten und dann so Februar, März mal so ein bisschen ruhiger machen, sich ein bisschen sortieren, mal alles ein bisschen, ja. Mal ein paar Überstunden abarbeiten, weil dann kommt auch irgendwann wieder die Schulranzensammlung, die Festivalsaison, ja, und dann kam der 24. Februar.
Ah,
Und
okay.
dann wurde halt alles auf links gedreht bei
Ja.
uns. Also wir haben unfassbaren Support wiederbekommen, also auch von ganz, ganz vielen Bürgern und Bürgerinnen aus Hamburg, die uns unfassbar unterstützt haben mit Zeit, mit Klamotten. Wir haben Lebensmittel begonnen zu sammeln, aber es war natürlich ein sehr anstrengendes Jahr
Ja.
dadurch. Und darum jetzt ein bisschen die längere Winterpause, dass wir dann am 10.01. wieder starten können
Ja, und dann
und
hoffen wir mal, dass es noch mal zumindest ein wenig stressfreieres Jahr wird. Toi, toi, toi. Ja, genau. Also noch mal, wenn ich jetzt was spenden möchte, wie gesagt, nicht montags kommen, Dienstag bis
bis Samstag
Samstag von
10 bis 18
10
Uhr.
bis 18 Uhr. Also kann man auch noch nach der Arbeit eventuell schaffen. Und oder samstags halt. Und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich mich vorher erkundige, was gerade gebraucht wird.
Ja, wir haben auf unserer Homepage immer den aktuellen Spendenbedarf. Es gibt so ein paar Sachen, die werden ehrlicherweise immer gebraucht. Es sind
Männersachen.
immer alltagstaugliche Männersachen, es sind immer Schlafsäcke, es sind immer Isomatten, es sind immer Zelte. Es sind auch immer Hygieneartikel Neuware. Also die nehmen wir nur als Neuware an. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir so eine Art Annahmestopp für Damenkleidung machen. Das machen wir nicht immer, weil wir haben jetzt 3 Stores, wo wir Leute direkt versorgen.
Ja.
Da haben wir auch jetzt einen we wesentlich größeren Bedarf an Damenkleidung. Aber ehrlicherweise, das entspricht wirklich dem Klischee, Frauen bringen mir Sachen vorbei.
Genau, das habe ich
Das
mich
ist,
dann halt
ja.
auch gefragt, weil es ist ja wirklich immer so, dass ja, Männer Sachen gebraucht werden und Männer anscheinend nicht so gerne aussortieren und auch nicht so viel haben wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, woran das liegt, aber.
Ich weiß immer so, also wenn ich da so an meinen Vater denke, gut, der ist jetzt auch nicht repräsentativ, weil er einfach von einer anderen Generation ist. Der hat seine Sachen aufgetragen. Und wenn das T-Shirt durch war, wurde das nochmal im Garten verwendet. Und wenn es dann wirklich durch war, hat er damit irgendwie das Auto
Ja.
geputzt. Und dann war es nur noch ein Fäudel. Also dann war
Das
es
ist ja
nichts
eigentlich
mehr.
löblich, ne? Also,
Eigentlich schon, ist für uns kontraproduktiv,
Ja, das
weil wir
stimmt.
brauchen ja genau
Ja.
diese Männersachen. Aber am besten da, wenn man Sachen spenden will, vorher mal auf die Seite gucken. Man kann aber ehrlicherweise, wenn man jetzt sagt, so, boah, das finde ich auf dieser Seite nicht, also auch nicht als Ausschlussartikel, wir
Ja.
schließen auch ein paar Sachen aus, wo drauf steht, das nehmen wir nicht an.
Was zum Beispiel?
Möbel zum Beispiel.
Ja.
Geschirr, Möbel, generell Haushaltsgegenstände, da wären unsere Partner und Partnerinnen von der Hafen hilft, die Ansprechpartner. Wir nehmen keine Spielsachen an. Aber manchmal hat man ja auch Sachen zu Hause, Gehstützen. Die stehen jetzt bei uns nicht unbedingt drauf. Da lohnt es sich durchaus, mal eine E-Mail zu schreiben. Wir nehmen zum Beispiel auch Orthesen und Gehstützen an.
Okay.
Nicht in den Mengen, dass wir es jetzt groß öffentlich machen würden, aber wir arbeiten ja auch mit Vereinen zusammen, die zum Beispiel Transporte an die europäischen Außengrenzen machen. Die freuen sich immer über Krücken, die freuen sich immer über einen Rollator. Die Obdachlosenhilfen freuen sich über Rollstühle. Insofern, wenn man da so spezielle Sachen bei sich zu Hause hat, einfach mal gerne eine Mail schreiben. Leute, wie sieht's aus? Ich habe hier neben ganz hervorragenden, tollen Hoodies und dicken Jacken habe ich noch einen Rollator stehen.
Ja.
Braucht ihr den auch?
Ich habe ja immer das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob das sich irgendwie falsch rumgesprochen hat, dass man, also dass Frauensachen jetzt gar nicht so gebraucht werden und wenn dann nur wirklich so richtig krasse Wintersachen. Also wenn ich jetzt ein paar Jeansen habe, kann ich die auch zu euch bringen.
Ja, das hat sich so ein bisschen geändert, wirklich
Ja.
durch unsere drei Stores, die wir jetzt haben, wo prozentual mehr Frauen versorgt werden, weil es richtet sich unter anderem natürlich an die geflüchteten Ukrainerinnen, die prozentual, wo es mehr Frauen sind, die bisher gekommen sind, aber auch ganz oft sind es alleinerziehende Mütter, die finanzielle Unterstützung brauchen. Deswegen ist da der Bedarf an Frauenkleidung bei uns ein bisschen gestiegen, was aber auch wirklich wichtig ist. Es müssen alltagstaugliche Sachen sein. Also wir kriegen manchmal so gerade dann, wenn es zum Ende des Sommers hingeht, so viele Hotpants wir teils bekommen und so viele baufreie
Ich mir gar nicht
Shirts.
vorstellen, weil das würde ich ja irgendwie, ich denke, das weiß
Da
man,
haben wir
aber
den Bedarf nicht,
ja.
weil wir natürlich auch oft nicht wissen. Also ich meine, vielleicht möchte auch eine 65-jährige Frau nicht unbedingt ein baufreies Top und eine Hotpant haben.
Ja,
Das ist vielleicht
vielleicht.
einfach auch nicht so der Stil, den sie gerne trägt. Deswegen sagen wir da auch alltagstaugliche Sachen, die jeder tragen kann.
Okay, dann frage ich jetzt aber auch gleich mal, was war die lustigste bzw. ungewöhnlichste Spende, die ihr je bekommen
Oh, da hatten wir
habt?
wirklich eine ganze Menge. Also aus der Hygieneabteilung weiß ich noch, unfassbar alte Hygieneprodukte, also wo wirklich noch
Außer DDR.
teils aus der DDR, ich glaube aber auch teils von 1950,
Okay.
Hochzeitskleider. Wir haben ein Hochzeitskleid bekommen. Wir hatten aus so einer kleinen Hansa-de-Kelp-Hochzeit noch eine Messe heimgefeiert. Wir haben teils Schuhe bekommen, wo man sagt, das ist eigentlich für Showtanz eigentlich nur geeignet, nur gedacht. Also unfassbar hohe High Heels. Corsagen mit Nieten dran. Ja. Und auch teils aber so Kostüme.
Okay.
Auch, also was ganz, ganz spannend ist, die haben wir bei uns dann teils rumhängen. Kostüme aus ganz anderen Kulturen. Wahrscheinlich so ein tibetanischer Gebetsmantel. Total hübsch, aber
Ja.
man wusste nicht, was soll ich mit dem tun?
Ja.
Ja, es kommt manchmal sehr, sehr skurrile Sachen rein.
Okay, habt ihr denn auch so einen Bereich Kurioses und bewahrt das dann auf oder was macht ihr
Ja,
mit den Sachen?
wir haben zum Beispiel herausragende High Heels hängen an der Schuhabteilung,
Okay.
so als Dekoartikel. Ich glaube, das Hochzeitskleid haben wir wirklich irgendwann mal weitergeben können.
Okay, ja, sind ja auch teuer, hörte
Ja,
ich.
aber teils hängen die wirklich an der großen Elbstraße in die jeweilige Abteilung, so als
Ja.
Anschauungsobjekt und um sich immer wieder darüber zu freuen, was man für Sachen gespendet bekommt
Also es ist ja
manchmal.
anscheinend dann wirklich, ich habe mir das immer sehr so vorgestellt, dass viel, viel mehr Klamotten abgelehnt werden von euch. Das klingt jetzt ja gar nicht so,
Nee,
ne?
also die Menschen, die zu uns kommen, ein Großteil macht sich wirklich vorher Gedanken und guckt auch wirklich, was brauchen wir und guckt sich die Sachen auch nochmal richtig an. Es gibt immer auch Ausschuss. Es gibt immer Sachen, die sind kaputt oder verdreckt. Wir haben nicht die Möglichkeit, bei uns alles zu waschen. Deswegen bitten wir natürlich immer, dass die Sachen sauber und gewaschen zu uns kommen. Aber natürlich gibt es da auch immer
Ja.
Ausschuss.
Und es gibt halt auch Firmen, die regelmäßig Sachen, große Kleider, Säcke spenden oder
Oft wirklich B-Ware, die aber völlig in Ordnung ist, aber wo das Logo schief ist. Oder auch Sachen, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir die wirklich aus der Kollektion mal nehmen. Die Skijacken haben wir jetzt das dritte Jahr, wir sind sie immer noch nicht losgeworden. Sowas,
Die haben eine bestimmte Farbe oder so, die keiner kauft oder sowas
genau,
wahrscheinlich,
ja,
ne?
oder vielleicht auch einen anderen Schnitt oder dass die vielleicht generell irgendwie diese Linie aus ihren Produkten nehmen. Wir kriegen auch von großen Firmen Hygienespenden und
Ja.
arbeiten auch mit vielen wirklich zusammen, die auch immer mal wieder uns sehr gute Angebote auch zum Einkaufspreis machen.
Aber da ist dann eine Regelmäßigkeit da, also weil, dass ihr damit immer rechnen könnt.
Bei
Oder
einigen
ja.
schon. Also wir haben ganz hervorragende Kontakte zu einigen lokalen, mittelständischen oder größeren Unternehmen, wo wir immer mal wieder anfragen können. Und die gucken immer mal wieder und sagen, ja,
Okay.
das klappt sehr gut. Das ist wirklich
Voll gut. Also
schön.
jetzt waren wir ja im Bereich der Spenden. Dann kann ich ja auch noch nicht nur Kleidung, sondern auch meine Zeit spenden, wie ihr immer so schön sagt. Und da kann ich auch in den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen, egal wann, egal wie oft.
Genau. kannst einfach, wie gesagt, dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Kannst dann aber auch zum Beispiel, wir haben einen, das ist bei uns Malte, der kümmert sich so ein bisschen um Ehrenamt und macht ein bisschen die Freiwilligenkoordination. Du kannst ihn auch anschnacken, wenn du sagst, ja, okay, ich habe schon Bock zu helfen. Aber so eine richtige Erfüllung ist jetzt Klamottenfalten für mich doch nicht. Aber ich habe ganz hervorragende Skills im Schreiben von Instagram-Posts. Also
Ja.
wir haben auch unser Team Kommunikation, das ist ein relativ großes Team. Da gibt es nur einen hauptamtlichen Mitarbeiter, den Micha. Alle anderen sind ehrenamtlich. Die schreiben die Facebook-Posts, die machen Instagram, die überlegen sich, ob wir neuen Flyer brauchen. Also sowas wird auch immer gebraucht. Es werden auch Leute gebraucht, die sich beim Fundraising mit engagieren. Also wenn man das Gefühl hat, so ich habe Bock, was zu machen, ich finde den Verein gut, ich finde, der macht irgendwie sinnvolle Sachen, ich möchte aber einfach nicht Klamotten sortieren.
Ja.
Einfach ansprechen und sagen, so hey, ich habe die und die Skills, ich hätte Bock, da was zu machen. Oder ich fahre gerne LKW. Wir haben einen, der ist ganz hervorragend, der Oliver. Der fährt einmal die Woche den ganzen Tag LKW.
Ah,
Und am
okay.
anderen Tag ist das bei uns, wir nennen ihn liebevoll Norweger Klaus, weil er, was gar nicht stimmt, es sind nämlich Island-Pullis, er ab September bis, ma, ich würde schon sagen April, durchweg Island-Pullis trägt. Wir dachten früher, es wären Norweger-Pullis, deswegen Norweger Klaus.
Ja.
Der fährt seit 2015 jeden Donnerstag
Okay.
Spenden aus.
Aber das ist ja dann schon eine Regelmäßigkeit. Dann wisst ihr, okay, jeden Donnerstag. Ansonsten kann es auch sein, dass jemand mal kommt, mal nicht. Es
Ja,
ist völlig.
das sind auch ganz viele. Wir haben so einen Teil an Menschen, die kommen regelmäßig, die haben ihre Tage. Und dann haben wir auch welche, die sagen, Mensch, ich bin gerade zwischen zwei Jobs, zum Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie 1,5 Monate frei. Urlaub habe ich aus, also ich will nicht wegfahren aus irgendwelchen Gründen, aber
Ja.
ich kann nicht wegfahren. Ich komme jetzt einfach mal eine Weile. Klar, da weiß man auch, die sind in 6 Wochen dann wieder weg, weil dann haben sie ihren neuen Job wieder oder Semesterferien oder dass Leute sagen, ich brauche meine Auszeit
Ja.
und kommen dann regelmäßig und sind dann auch wieder weg, was auch völlig okay ist. Also ich finde, das darf man gar nicht irgendwie schmälern, dass Leute nur für einen begrenzten Zeitraum
Ja.
ab und zu mal kommen, weil es hilft auch. Also irgendwie alle, jeder, der irgendwie ein bisschen mit anpackt, der ein bisschen auch Leben in die Bude bringt, der da ist, der irgendwie mit einem guten Vibe kommt, der Bock hat, was zu machen, hilft uns.
Ja, und das ist halt echt so schön. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann einfach kommen. Man muss da jetzt nicht großartig in irgendeinem Verein drin sein oder sich erstmal großartig beweisen. Man kann einfach vorbeikommen und irgendwie wird man auf jeden Fall gebraucht und wird super freundlich aufgenommen. Also das finde ich auf jeden Fall auch total schön. Genau, aber wenn ihr müsst ja schon auch irgendwie so festangestellte Mitarbeitende oder so. Ehrenamtliche haben, die irgendwie schon regelmäßig kommen, weil sonst funktioniert es ja nicht, wenn dann da am Ende niemand wäre, oder? Oder könnt ihr so sicher sein, dass da jemand ist?
Also bei einigen Ehrenamtlichen können wir uns sicher sein. Es gibt, also zum Beispiel als Beispiel, es gibt so einen Trupp, wir nennen sie liebevoll die Golden Girls. Die sind zwischen Ende 60 und Mitte 80 und die kommen wirklich seit 2015 zweimal die Woche.
Cool.
Sind in der Damenabteilung, machen auch nur Damenabteilung. Den brauchst du auch nicht kommen mit, du Erika magst du nicht mal, nee. Und die haben halt einen Spaß, die machen ihren Kaffeeklatsch, auf die kann man sich verlassen. Auf andere genauso, aber das war uns relativ schnell klar. Wir werden diesen Verein in der Form, wie wir ihn betreiben wollen, nicht rein ehrenamtlich führen können, weil du brauchst ein gewisses Commitment, du brauchst eine gewisse feste Struktur und du brauchst auch ehrlicherweise Leute, die Sachen machen, die nicht so richtig viel Spaß bringen.
Ja.
Also Buchhaltung, Spendenquittung ausstellen, das sind alles keine Sachen, wo man hinterher sagt, so wow, toll, heute habe
Die
ich aber was
Erfüllung.
gemacht. Aber das ist essentiell wichtig für einen Verein.
Ja.
Es ist essentiell wichtig, dass die Buchhaltung ordentlich gemacht wird. Das Motto von uns ist einfach machen. Einfach machen findet seine Grenzen spätestens beim Finanzamt. Und darum war es uns relativ schnell klar, dass auch zum Beispiel der Vorstand kann das auf Dauer nicht geschäftsführend betreiben. Ich habe einen riesen Respekt vor meinem Vorgänger vor, also vor meinen Vorgängern im Vorstand. Die haben das 2 Jahre lang, 2,5 Jahre lang wirklich hauptberuflich neben ihrem Hauptberuf betrieben. Und das ist einfach eine Arbeitsbelastung, die kann man auf Dauer nicht guten Gewissens jemandem aufbürden. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, Stellen zu schaffen. Wir haben jetzt relativ viele Stellen. Also wir haben mit 4 begonnen. Die hatten wir relativ lange. Und jetzt sind wir in den letzten 2 Jahren wirklich deutlich größer geworden. Wir geben damit aber auch dem Ehrenamt so ein bisschen eine Freiheit, sich um Sachen nicht kümmern zu müssen und funktionierende Strukturen vorzufinden. Also das Ehrenamt muss sich keine Gedanken machen, wo finde ich die Kartons? wo ich die Sachen reinpacke.
Ja.
Da kümmert sich jemand drum, dass immer genügend Kartons
Okay,
da ist.
ja.
Es kümmert sich immer jemand drum, dass wir LKW parat haben, um die Sachen auszufahren. Und das muss halt finanziert werden. Also das heißt, jemand kümmert sich auch darum, dass regelmäßig Spendengelder reinkommen oder fragt bei der Stadt nach Förderung. Insofern, glaube ich, ist die Mischung ganz gut, dass man dem Ehrenamt auch die Freiheit geben kann zu sagen, so, nee, heute ist ein ganz schön schöner Tag. Das ist in Hamburg auch nicht so oft. Ich
Ja.
möchte lieber an die Elbe.
Ja.
Und nicht Elbe, große Elbstraße, sondern Övelgönne. Und gehe halt nicht in die
Ohne
Halle.
schlechtes Gewissen vor die
Genau.
Tür, ne?
Weil
Ja.
man weiß, trotzdem ist die Arbeit so gesichert, dass die Menschen, die bedürftig sind, kriegen trotzdem die Sachen. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganz gute Struktur gefunden, dass.
Und jetzt sucht ihr auch schon wieder gerade eine oder einen Floor Manager, habe ich gesehen.
Genau.
Und was muss man da machen?
Das ist in einem unserer Stores. Da geht es im Prinzip darum, ja, wie so eine Art Filialleiter von diesem einen Store. Da versorgen wir Menschen, die bedürftig sind. Da müssen wir leider einen Nachweis prüfen. Also das wird uns so vom Finanzamt auferlegt, dass wir die Bedürftigkeit prüfen müssen. Und der Floor Manager kümmert sich im Prinzip um das komplette Geschäft. Also
Okay,
er kümmert sich um die
also.
Kunden, er begrüßt die Kunden, er kontrolliert die Nachweise, er kümmert sich aber auch um die Helfer und Helferinnen. Wir haben in den Stores teils einfach ehrenamtliche Menschen, wir haben aber auch Praktikanten, Praktikantinnen, wir haben Teilnehmer einer Arbeitsmaßnahme nach dem Teilhabechancengesetz. Das heißt, du musst mit einem sehr diversen Team arbeiten können. Wir haben Menschen auch aus dem Inklusionsbereich. Und die alle haben andere Anforderungen an dich als Floor
Ja.
Manager. Also das heißt, da brauchen wir auch wirklich Menschen. Klar, es ist toll, wenn du Erfahrung im Einzelhandel hast, dass du einfach Abläufe in einem Einzelnen verstehst. Es ist aber essentiell für uns wichtig, dass du die sozialen Kompetenzen mitbringst, mit einem sehr diversen Team zu arbeiten und auch mit Menschen, die Hemmnisse haben. Also die nicht hundertprozentig funktionieren werden, die nicht nur auf Leistung getrimmt werden können und auch gar nicht sollen. Das ist wichtig. Und man muss natürlich auch mit Schicksalen gut umgehen können, weil die Menschen, die in diesen Stores versorgt werden, die bringen oft Geschichten mit und die erzählen ihre Geschichten auch oft.
Ja.
Das heißt, man darf auch keine Scheu vor Lebensläufen haben, die nicht so rund sind, die vielleicht auch manchmal ja, einen so ein bisschen bedrücken. Aber man kriegt ein tolles Team und es bringt auch wirklich viel Spaß, weil man wirklich Menschen glücklich machen kann. Also wenn man da sieht,
Schönes Gefühl,
dass
ja.
jemand da einfach rauskommt und sagt, cool, ich habe jetzt für meine Tochter Klamotten, für meinen Sohn habe ich Klamotten, für mich selber habe ich auch noch eine schöne warme Jacke, jetzt gucke ich irgendwie dem Schulbeginn viel besser
Ja.
entgegen, weil meine Kinder kommen jetzt mit Sportklamotten in die Schule.
Ja.
Cool. Die müssen nicht irgendwie die sein, die mit der Jeans irgendwie draußen auf dem Sportplatz rumlaufen. Das ist einfach ein schönes Gefühl, dass man mit sehr wenig Sachen Menschen sehr glücklich machen kann.
Auf jeden Fall. Du hast diese Stores jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich muss das jetzt noch mal einmal zur Erklärung. Also genau, ihr habt ja dann die Kleiderkammer, wie gesagt, unten an der Elbstraße. Und dann habt ihr drei Stores mittlerweile.
Noch drei.
Noch drei. Es kommt noch wer
Den
dazu.
einen schließen wir, der war
Ach so.
einfach aber auch begrenzt bis
Ja.
Ende dieses Jahres. Da
Ja.
suchen wir jetzt einen Ersatz für.
Und das heißt, die Klamotten kommen von der Kleiderkammer in diese zwei Stores.
Genau.
Und dort können dann Leute direkt hinkommen. Und die sind auch zentraler, glaube ich, der eine, ne?
Der eine ist am Barlindamm und da am Hapag-Lloyd-Gebäude und der andere ist in der Hamburger Meile.
Ah
Die
ja.
ist ja relativ gut zu erreichen. Und was da vielleicht noch wichtig ist zu sagen, es ist nicht so ein Sozialkaufhaus, also die Kleidung wird umsonst abgegeben. Aber wir haben uns entschieden, dass es nur eine Notversorgung ist. Das heißt, man kann nur eine bestimmte Anzahl an Sachen mitnehmen. Man kann nicht sagen so, wow, ich shoppe jetzt hier, weil bei uns, wir haben uns überlegt, wir würden lieber gerne ganz, ganz vielen Menschen eine Jacke geben können,
Ja.
die wärmt oder für den Sommer irgendwie eine schöne Hose, ja, bei Hosen sind es ein paar mehr, als einer kleineren Anzahl ganz viele Sachen. Also, weil es gibt auch Sozialkaufhäuser in Hamburg, wo du einfach gegen einen sehr, sehr geringen Betrag dir so viele Sachen aussuchen kannst, wie du gerne möchtest. Wir haben da ein bisschen ein anderes System, weil wir wirklich auf die Notversorgung von Menschen den Fokus richten.
Und da braucht man dann, wie gesagt, einen Nachweis für. Also da kann jetzt nicht jeder einfach.
Nee, aber es gibt relativ viele. Also du diese üblichen Bescheide wie ALGE 2, aber du kannst auch so, wenn dein Asylantrag zum Beispiel noch nicht genehmigt wurde, aber du im Verfahren bist, dann kannst du auch zu uns kommen. Wenn du in einer Wohnunterkunft in einer öffentlichen bist und noch gar nichts hast, wenn du keine Papiere hast, kannst du auch zu uns kommen. Das heißt, da haben wir eine relativ lange Liste auf unserer Homepage, auch da kann man sich vorher informieren. Und auch da, wenn man da irgendwie nicht ganz sicher ist, ob man in die Gruppe fällt oder ob jemand, den man selber betreut, in die Gruppe fällt, einfach eine Mail schreiben, mal nachfragen.
Ist anscheinend eh ein guter Tipp, bei Zweifel immer mal eine Mail schreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in die große Elbstraße kommen möchte, kann ich auch in dem Store helfen oder ist da genug Personal in Anführungsstrichen?
Nee, da kannst du auch sehr gerne helfen.
Okay.
Im Gegensatz zur großen Elbstraße haben wir da aber Timeslots. Das heißt, da trägt man sich verbindlich für einen Timeslot ein. Das ist einfach dem geschuldet, es ist ein Laden mit Kundenkontakt. Da müssen einfach, wenn wir den aufmachen, drei Leute da sein.
Ja.
Da funktioniert dieses einfach machen, einfach hingehen nicht, weil man, es bringt auch nichts, wenn dann irgendwie zwischen 14 und 16 Uhr 10 Helfer sind. Weil
Ja.
dann steht man sich auf den Füßen. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen mehr mit Terminen arbeiten. Aber
Okay.
das kann man dann auch gucken.
Und
Da
diese
sind
Timeslots, die gibt es bei euch dann auf der Homepage
auf der
oder?
Homepage,
Genau.
ja.
Kann man sich dann angucken.
Genau.
Okay, ja, das ist ja gut. Und wer entscheidet dann eigentlich, wo was hinkommt? Also was bleibt bei euch in der Kleiderkammer, was kommt in die Stores, wie, und es wird ja auch so manchmal schon weiter verteilt, ne? Wer entscheidet das und wie läuft das Ganze ab?
Das machen wir nach Bestellung. Das machen wir wirklich nach Bestellung. Initiativen schicken uns Mails. Wir haben so ein Bestellformular, so zum Beispiel das Café mit Herz. Das
Ja.
schicken uns dann das Bestellformular. Da brauchen wir dann 10 Jeans in Größe M für Männer, 15 Longsleeves in L. Das packen wir zusammen und dann holen die es ab oder beliefern es. Und genauso machen es die Stores auch. Die gucken, was für einen Bestand haben wir. Wenn der zur Neige geht, machen sie genauso eine Bestellung. Wir unterscheiden nicht, ob Sachen an eine andere Initiative, an einen anderen Verein gehen oder zu uns in die Stores.
Okay.
Das Einzige, was wir ein bisschen separat machen, ist, dass wir ab einer gewissen Zeit im Jahr Sachen für die Obdachlosenhilfe reservieren. Dass dann nicht mehr jeder zum Beispiel Jogginghosen bekommt. Wenn man sagt, das ist so ein Mangelartikel, der ist so essentiell für die Obdachlosenhilfe, gerade zum Drunterziehen oft jetzt im Winter,
Ja.
dass der so ein bisschen reserviert ist oder auch richtig robuste Winterschuhe, dass wir sagen, die geben wir nicht einfach so weiter, die sind ganz explizit für Menschen, die auf der Straße leben.
Okay, aber ansonsten kann man auch, wenn man vielleicht in einer Schule arbeitet und da ein Schüler oder eine Schülerin zum Sportunterricht keine Sportsachen mitbringen kann, einfach mal auch wieder eine Mail schreiben und würde das dann
Kann
kriegen.
gleich auf der Homepage gucken, es gibt so einen Bereich Bestellen, da ist unsere Liste und das ist gut, dass du es sagst, weil das ist für uns total wichtig. Also für uns ist total wichtig, dass die Leute, die mit potenziell bedürftigen Menschen arbeiten, das sehen und uns mitteilen, dass wir helfen können.
Ja.
Weil wir sind in dem Sinne in der großen Elbstraße. Da sitzen wir auf tollen Sachen und warten, dass Leute kommen und sagen, ich brauche das und das und das. Also wir sind angewiesen darauf, dass Lehrer, Lehrerinnen, Menschen, die in der Kita arbeiten, die Augen aufmachen und sagen so, hey, ich sehe, hier ist ein Bedarf. Also wir kriegen wirklich von Kita, wir haben ganz tolle Mails, wir haben jetzt ein ganz, ganz tolles Beispiel. Da hatte eine Lehrerin in der Grundschule gesehen, boah, da sind ganz schön viele Kinder ohne richtig gute Winterjacken.
Ja.
Ist aber irgendwie auch blöd, die anzuschnacken. Die hat bei uns bestellt, so, ich glaube, in 4, 5, 6 verschiedenen Größen, jeweils 3 Stück. Die hängen jetzt da bei denen. Und dann darf ein Kind da mal hingehen. So möchtest du vielleicht die eine aussuchen. Also sehr, sehr niedrigschwellig,
Ach, schön.
sehr, dass das Kind nicht vor der ganzen Klasse dann geoutet wird. Und da kann ich echt nur jeden bitten, der in diesen Bereichen arbeitet, der mit Menschen arbeitet, die bedürftig sind, guckt, fragt die Leute, ob sie Bedarf an Kleidung haben. Im schlimmsten Fall sagen wir, wir haben das gerade nicht vorrätig oder wir haben die Größe gerade
Genau,
nicht.
ist ja kein Weltuntergang,
Aber
ne?
dann haben wir
Ja.
vielleicht 2 Wochen später die Größe oder die Menge. Das hilft uns total weiter, wenn Leute so auf uns aufmerksam werden und auf uns zugehen und sagen, ich brauche Sachen, ich habe Bedarf. Ich arbeite in der Kita, ich arbeite in der Schule, ich arbeite im Sportverein.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich auch tatsächlich ja auch schon mal mitbekommen, dass man dann ja, im Privaten schaut und das ist ja irgendwie dann auch Quatsch, wenn bei euch gute Sachen sind. So, ne? Also, Genau, dann hast du vorhin auch schon noch erwähnt, dass ihr Aktionen habt, wie zum Beispiel Wärme geben, die Aktion. Und was gibt es da noch für Aktionen?
Wir haben den fairen Schulstart, den machen wir jetzt auch schon seit 2016. Da sammeln wir mit Butni zusammen Schulranzen. Gut erhaltene Schulranzen. Seit 2 Jahren, auch dank der Hilfe der Rotarier, befüllen wir die Schulranzen auch und geben sie dann ab.
Ah
Und
ja.
das passiert, das fängt so, also die Sammlung fängt immer so roundabout letzte Schulwoche, erste Ferienwoche an und geht dann bis Ende der Ferien, damit die Kinder möglichst alle zum ersten Schultag dann ihre Schulranzen haben. Auch Schulrucksäcke, also auch für Kinder, die in größere, in höhere Klassen kommen, sammeln wir. Das ist so ein Projekt, was uns auch sehr am Herzen liegt, weil irgendwie so dieses zum Schulstart nicht gut ausgerüstet sein, ist einfach blöd. Also
Ja.
die Kinder werden, also, oder die Mitschüler merken schnell genug, ob ein Kind aus einer armen oder reichen Familie kommt. Das bleibt nicht aus, das können wir nicht verhindern, aber wir möchten irgendwie, dass jedes Kind wenigstens an seinem ersten Schultag so mit dem gleichen Start da reingeht, dass alle ihren coolen Ranzen haben mit coolen Sachen drauf und Dinosaurier und Autos und Pferden.
Ja.
Das ist ein ganz schönes Projekt. Das andere ist unser Festivalprojekt. Das machen wir auch seit 2016. Da fahren wir auf zwei, seit diesem Jahr auf zweieinhalb Festivals. Einmal das Hurricane und einmal das Deichbrand. Und dieses Jahr waren wir zum ersten Mal in Wacken. Da aber mit
Ah.
einer abgespeckten Version, um es einfach mal kennenzulernen. Und ja, da sind wir dann 4 Tage, stellen unsere Arbeit vor und sammeln dann Sachen, die eigentlich liegen bleiben würden,
Ah, ich
ein.
verstehe, okay.
Weil ich weiß nicht, ob du, also ich war selber dreimal auf den Festivals und es ist manchmal, also ich fand es ehrlicherweise sehr schockierend, wie die Camps an so einem Montagmorgen aussehen. Also es ist eine Verwüstung, es ist ein Meer an Plastik, es wabern kaputte Pavillons im Wind über dieses,
Und da könnt ihr dann noch was mit anfangen, mit dem,
also mit den Sachen nicht,
was
aber wir animieren halt die Leute dazu, wenn
da.
ihr sagt so, hey, wenn ihr eh wisst, das Wurfzelt wollt ihr nicht mehr mitnehmen, weil ihr braucht es nicht. Das war für euch, das habt ihr einfach, weil noch ein Kumpel dabei war, mitgenommen. Packt es uns doch gern zusammen, gebt es ab, wir haben da und da einen Stand.
Ist für eine tolle Idee, weil dann kommt man ja auch erst auf die Idee, ne? Und sonst würde man vielleicht auch tolle Sachen wegschmeißen oder irgendwas,
Genau, und es
ne?
ist so schade, es bleibt so
Ja.
viel liegen und genau, und das sind so die drei großen Aktionen, die wir immer wieder regelmäßig machen. Bisher sind es auch die drei, weil damit ist man auch eine ganze Weile beschäftigt.
Ich finde, das zeigt auch, was für Menschen bei euch arbeiten, in Anführungsstrichen. dass halt einmal so eine, ja, in Schulklassen oder halt für Schulkinder eine Aktion gemacht wird. Wahrscheinlich kam die Idee, würde ich jetzt mal mutmaßen, auch von Müttern oder von Vätern. Und dann aber jemand, der vielleicht öfter mal auf dem Festival war und dann halt so eine Idee hatte. Und dann halt wiederum die Wärmegeben-Kampagne, wo halt vielleicht jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, sich das überlegt hat. Total cool einfach, dass ihr da anscheinend so viele verschiedene Menschen habt, die bei euch arbeiten und dann halt verschiedenen Input reinbringen. Ja, aber was meinst du, warum braucht man denn sonst solche Aktionen noch? Weil ihr könntet ja einfach auch die Kleiderkammer nur machen.
Naja, es ist auch viel, dass man auf Sachen auch aufmerksam macht. Also gerade die Festivalsaison, das ist auch ein bisschen hinter dem Hashtag nach Sommer kommt kalt. Es geht ganz viel darum, auch aufmerksam zu machen, was in der Gesellschaft so abgeht. Also dass es einen ganz krassen Konsum geht, aber dass du mit deinem Zelt, was du einfach achtlos liegen lassen würdest, wirklich einem Menschen den Winter sehr, sehr erleichtern kannst. Und das ist so eins, ähnlich mit diesen Schulranzenaktionen, wo man auch sagt, okay, das ist das Zeitfenster Sommerferien.
Ja.
Da geben einfach ganz viele ihren Schulranzen ab, weil die Kinder kommen in die 5. Klasse. Da möchten sie einfach keinen Schulranzen mehr. Der ist aber im Zweifelsfall noch gut. Dass man dann sagt, okay, ein Schulranzen ist richtig, richtig teuer. Wenn man mal so guckt, wenn so Schulbeginn ist, was das alles kostet.
Ja,
Das können sich
krass.
halt einfach viele Menschen nicht leisten. Und da ist so die Idee, dass wir da auch so ein bisschen sensibilisieren für, klar, man kann auch das ganze Jahr über Schulranzen abgeben. Also wir nehmen rund um die Uhr Schulranzen. Aber wir wollen auch die Menschen so ein bisschen sagen, so, hey, das ist irgendwie ganz schwierig für manche Familien. Und es ist total cool. Und wenn du einen Schulranzen spendest, ist es voll cool. Und wenn du irgendwie noch für 3 € eine Packung Stifte kaufst, ist es auch total cool. Und das brauchen die Menschen. Wärme geben ist, glaube ich, die auch bei uns am größten ist, weil es da wirklich teils um das Verhindern von lebensbedrohlichen Situationen geht.
Ja.
Da sind unsere Partner und Partnerinnen aus der Obdachlosenhilfe auch ganz stark darauf angewiesen, dass viele Menschen bei uns die Schlafsäcke abgeben. Die haben die Organisationsmöglichkeiten nicht. Das heißt, die können solche Sammlungen, wie wir machen, die können die gar nicht machen.
Ja.
Weil die wissen nicht, wohin mit dem vollen 7,5 Tonner mit Klamotten. Das heißt, die sind wirklich darauf angewiesen, dass den ganzen Winter über, das ist auch immer, glaube ich, wichtig zu sagen, jetzt im Dezember wird immer ganz viel gemacht und wird ganz viel gespendet und Leute sagen, Mensch, vor Weihnachten und
Genau.
kann ich nicht und warum habt ihr am 24. nicht auf? Ich würde doch so gerne. Und man sagt so, ja, das kann ich total verstehen, weil man da irgendwie noch so ein an manche Sachen vielleicht anders denkt. Und man selber denkt so, ach Mensch, und ich gehe jetzt ins Gemütliche mit meinem schönen Tannenbaum. Andere Menschen haben das nicht. Ehrlicherweise kalt wird es in Hamburg im Januar, Februar.
Ja.
Da kommt der Kälteeinbruch. Also nicht immer, aber oft. Und da ist das Thema dann auch wieder gar nicht mehr so präsent.
Das ist
Dann
halt echt so um die Weihnachtszeit. Da will man dann, da merkt man, man müsste mal was Gutes tun und
genau.
dann nimmt es wieder ab.
Deswegen sagen wir auch immer so, oh, ihr könnt auch total gerne noch Ende Januar warme Klamotten
Ja.
spenden. Weil im Zweifelsfall wird der Februar noch mal ganz mies.
Ja.
Und dann brauchen wir Sachen noch dringender. Und das ist, was wir da immer auch versuchen, da ein
Ja.
bisschen Fokus drauf zu legen.
Aber ich finde, man merkt auch, ihr habt ja schon fast so einen kleinen Bildungsauftrag. Also, dass ihr habt ja auch oft Schulklassen, hast du ja vorhin auch gesagt, oder auch
Ja.
Azubis, die dann mal einfach nur einen Tag vorbeikommen. Und da lernt man ja auch total viel. Also ich habe ja heute schon wieder tausend Sachen gelernt. Also, das ist auf jeden Fall schon auch sehr, sehr cool. Also, unabhängig davon, dass ihr halt Menschen helft.
Genau, also wir versuchen auch wirklich den einen gewissen Bildungsauftrag wahrzunehmen. Das machen wir mit unserem Nachhaltigkeitsprojekt.
Genau, da wollte ich nämlich jetzt auch
Ja.
drauf
Und das
hinaus.
nach Möglichkeit nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil
Ja.
das ist so ein bisschen, wenn ich das so sage, eigentlich ist es völlig absurd, dass wir eigentlich aufrufen, Leute, konsumiert nicht so viel Kleidung.
Ja,
Wenn man
weil ihr
denkt,
braucht
ja,
sie
ihr
ja.
braucht ja die Kleidung. Also so, ja, aber ehrlicherweise, wir brauchen kein Fast Fashion. Weil die Sachen halten nicht. Die werden
Ja.
dreimal gewaschen und dann sind sie kaputt. Also das sind die Sachen, die bei uns Ausschluss sind. Da merken wir, die brauchen nicht weitergeben. Die halten nicht warm, die halten nicht lange.
Das
Das
ist
heißt,
dann das bauchfreie Top und
genau.
der
Und
Mini, die Hotpants und
die einfach
ja.
für sehr, sehr wenig Geld in
Ja.
großen Ketten gekauft wurden. Und wir haben, und es war uns ganz, ganz lange wirklich ein Bedürfnis oder irgendwas zu machen, weil wir diese Unmengen an Textilmüll gesehen haben. Also Müll darf man in dem Sinne eigentlich gar nicht sagen, weil es ist trotzdem noch ein Wertstoff, es ist ein Rohstoff, aber Sachen, die wir nicht weitergeben konnten.
Ja.
Und wir haben da wirklich lange überlegt, was machen wir damit? Wir haben immer so kleinere Sachen gemacht, wir haben ein ganz tollen Projekt, das ist Bridge and Tunnel, die sind in Wilhelmsburg sitzen die, glaube ich, die machen aus kaputten Jeans hervorragende Sachen. Laptop-Taschen, Hüfttaschen, denen haben wir unsere kaputten Jeans gegeben,
So
aber es, genau, aber
Upcycling,
es war trotzdem irgendwie zu wenig.
ne?
Und den haben wir jetzt seit in unserem Strategieprozess, den wir 2020, 2021 gemacht haben, gesagt, okay, wir müssen eigentlich ein eigenes Nachhaltigkeitsprojekt machen, weil wir haben die Ressourcen vor Ort und wir sehen das Problem. Ja, wir müssen gucken, was wir da irgendwie machen können.
Ja.
Also es ist ganz hervorragend, wir haben, den nennen wir Materialpool. Da
Okay.
wird alles gesammelt, was wir aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitergeben könnten. Und es wird so ein bisschen versucht, nach Stoffen oder Art zu sammeln. Also zum Beispiel Baumwollshirts oder kaputte Decken, kaputte Handtücher, die wir teils an Tierheime weitergeben, weil ein Tierheim stört jetzt nicht, wenn die Decke große Löcher hat,
Ja.
wenn die zusammenklappen können. Wir haben da mit ein paar Künstlern zusammengearbeitet. Wir haben ganz hervorragenden, auch auf St. Pauli sitzen, die St. Pauli Paper. Die machen aus alten Klamotten Postkarten. Die haben unsere Weihnachtskarten
Ah.
gemacht. Eine ganz abgefahrene
Ja.
Technik. Ich weiß selber wirklich nicht, wie es geht. Teil unserer Buftis war da, hat sich das mal angeguckt. Die machen mit verschiedenen Techniken, lösen sie die Fasern und dann wird da Papier draus gemacht.
Ach, okay, cool.
Und das sind so kleine Sachen. Und was aber da so ein großer Aspekt ist auch noch, wir machen Workshops. Und das ganz explizit mit Schulklassen.
Ah,
Wo wir
okay.
sagen, wir wollen auf einem möglichst nahen, also so einem Hands-on-Weg, denen das zeigen, weil die kommen zu uns, dann kriegen sie so ein bisschen Input und dann packen sie halt mit an und sehen vor allen Dingen. Also sie sehen dann gute Kleidung zum Weitergeben, schlechte Kleidung zum Weitergeben. Die kriegen Verständnis für, warum eine Polyesterhose keinen Sinn macht, warum eine gute Jeans aber total gut ist, weil die hält 10, 12, 15 Jahre im besten Fall.
Ja.
Und das versuchen wir aber halt möglichst, ohne irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, die aber für das Thema zu sensibilisieren, weil ehrlicherweise, das sind halt die Menschen, die jetzt anfangen zu konsumieren.
Ja.
Die sind aber noch nicht so eingefahren in ihren Konsum, in ihren Konsumverhalten. Also da hat man noch so das Gefühl, so, hey, wenn die Input mitbekommen und die haben Bock drauf.
Auf jeden
Also,
Fall. Und dann nicht mit erhobenem Zeigefinger.
nee.
Mega.
Und das
Ja.
bringt Spaß. Das ist ein tolles Projekt, was wir auch ausbauen wollen. Da können wir auch immer ehrenamtliche Helfer brauchen. Auch Leute total, die vielleicht nähen können, weil wir selber auch kleine Upcycling-Sachen bei uns machen. So einen ganz kleinen Stil, aber wir machen zum Beispiel Baby-Krabbeldecken aus Stoffen, die wir so nicht weitergeben können. Da werden dann Kopfkissen
Ach,
zerschnitten,
cool.
da werden andere Decken zerschnitten und die werden dann zu ganz herzzerreißenden, süßen Babydecken wieder zusammengeknüpft. Ich kann es nicht, ich kann aber auch keinen
Ja.
Knopf annähen. Also genauso wenig wie ich falten kann, kann ich nähen.
Ja,
Insofern bin ich da auch nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber wir haben da einige, die wirklich
okay,
immer
also
Menschen sehen,
wenn
die nähen
ihr
könnt.
Männer natürlich nur
Ja.
nähen könnt, meldet euch gerne bei Hansa Hatikelt. Nein. Und auch allgemein. Also ich finde, man hat heute wieder gesehen, es ist bei euch ja eh schon so, dass man sich echt aufgenommen fühlt und immer willkommen fühlt und dass man viel machen kann, aber dass es so breit gefächert ist, was man machen kann und man so viel anbieten kann. Das habe ich auf jeden Fall heute gelernt und dass man sich anscheinend immer melden kann und einfach mal anbieten kann. Also bloß keine Scheu, falls ihr irgendwie sowas in der Art mal machen wollt, wahnsinnige App. Ja. Es ist Wahnsinn, muss ich sagen. 2015 gegründet und unglaublich groß geworden und es wird immer weiter wachsen. Glaubst du, das wird in den Jahren noch größer alles und noch vielschichtiger?
Ich glaube, vielschichtiger schon, weil wir sind einfach ein total kreativer Haufen und immer wieder wird irgendwem ein geiles Projekt einfallen, der sagt
Ja.
so, hey, warum haben wir das noch nie noch das gemacht?
Ja,
Das
wirkt
müssen wir
so.
jetzt machen. Wir haben aber auch sehr im Blick, dass wir auch nicht zu schnell zu groß werden wollen, weil es kostet alles Kraft. Also das haben wir, wie gesagt, an diesem Jahr gesehen, wo wir durch die Versorgung, wir haben unfassbare, lass mich, ich weiß die genaue Zahl nicht, wir haben unfassbare 38 Auslandstransporte in die Ukraine gemacht im letzten Jahr,
Wow.
also in diesem Jahr noch. Wir machen sonst 12 pro Jahr. Da haben wir gemerkt, ja, wir können eine ganze Menge bewegen, aber wir haben auch ganz viele Menschen bei uns und wir haben Menschen mit unterschiedlichem Tempo und wir haben Menschen, die auch, wir haben ganz, ganz viele Menschen, was ich vorhin meinte, aus dem Inklusionsbereich. Wir haben AVM-Dualschüler, wir haben Menschen, die mit dem 16i Teilhabechancengesetz kommen bei uns. Das sind Menschen, die seit mindestens 5 Jahren im Leistungsbezug sind. Die bringen alle ihre Geschichten mit. Die sind aus Gründen seit 5 Jahren im Leistungsbezug.
Ja.
Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu schnell vorangeht, dass man die mitnimmt und dass man auch genug Ruhepausen lässt. Dass es nicht irgendwann so ist, dass alle völlig überarbeitet sind, weil das ist, glaube ich, gerade im sozialen Sektor, das höre ich auch von vielen Freunden, Freundinnen, die in dem Bereich arbeiten oder von unseren Partnern und unserem Partnerverein, weil du im sozialen Sektor ist es immer Bedarf.
Ja, es ist, gibt
Es
kein Ende.
gibt kein Ende, weil es gibt immer Menschen, die auf der Straße Sachen brauchen. Es gibt
Ja.
immer Kinder, die Schulranzen brauchen. Also du kannst eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche durcharbeiten und es wird immer noch Menschen geben, denen auch noch was Gutes tun kannst. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu schnell wird und dass man auch seine Mitarbeitenden schützt, dass man seine Ehrenamtlichen schützt und nicht zu schnell wächst. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen und wir werden auch weiter wachsen. Aber wir versuchen immer zu gucken, dass wir da wirklich den ganzen Trupp mitnehmen und nicht Leute liegen bleiben, weil sie sagen, das Tempo kann ich nicht mehr mitgehen.
Ja.
Das ist, glaube ich, für uns sehr wichtig, weil es soll auch immer ein Wohlfühlbereich sein. Also die Leute sollen sich aufgehoben fühlen, wohlfühlen und es soll nicht ein zu großer Leistungsdruck entstehen.
Aber du fühlst dich auf jeden Fall wohl, habe ich
Ja, ich fühle mich wohl.
rausgehört.
Es gibt natürlich auch mal Sachen, die einen ärgern. Ich glaube, es ist,
Ja.
wir sind eine große Familie und auch in einer großen Familie knatscht es mal und knackt mal und es gibt Leute, wo man sagt, so, oh, nee, Mensch, da hat man sich jetzt gestritten, aber das ist, glaube ich, was wir immer ganz gut können. Wir holen uns wieder zusammen. Also wir reden miteinander, wir haben, was wir ganz eingangs kurz erwähnt haben, wir nehmen jetzt dieses Thema Awareness schärfer ins Auge, dass wir sagen,
Schön.
da müssen wir besser werden, da haben wir viele Sachen, glaube ich, nicht ausreichend gemacht, weil man immer dachte, oder man dachte vielleicht, naja, wir sind ja eh ein guter Verein, weil wir kümmern
Ja,
uns ja um
klar.
gute Sachen. Und dann denkt man so, nee, aber auch bei uns gibt es Sprüche, die nicht okay sind. Oder bei uns
Genau.
werden Sachen gesagt, die nicht gehen. Das mussten wir auch erstmal lernen. Das haben wir jetzt gelernt. Wir haben dafür ehrlicherweise auch unter anderem seit einem Jahr etwa einen Sozialarbeiter,
Mhm.
der sich genau um diese Sachen kümmert, mit vielen anderen Sachen noch auch, weil wir gesagt haben, okay, wir leisten nicht nur soziale Arbeit nach außen, sondern auch nach innen. Also wir haben auch Leute, die einen Bedarf an sozialpädagogischer Arbeit nach innen brauchen.
Ja.
Und da gehen wir das Thema jetzt verstärkt an.
Schön. Also das klingt auf jeden Fall alles mega. Ich bin sehr begeistert. Auch ja, wie du erzählst. Und ich habe heute super viel gelernt und finde es halt total, total schön. Hast du denn noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du unbedingt noch sagen möchtest?
Ja, was ich, oh, es gibt so viele Sachen, die man noch sagen möchte. Ich würde mich total freuen, wenn sich noch mehr Menschen in Hamburg und auch generell in ganz Deutschland ehrenamtlich engagieren. Und nicht nur wirklich, nicht nur bei uns. Also das tut überhaupt nicht Not. Es ist total wichtig, dass ihr zur Freiwilligen Feuerwehr geht oder Tierheime brauchen immer. Ich glaube auch, der FC St. Pauli hat so viele Sparten, die Support brauchen. Den AK Awareness, andere Sachen, also es tut total gut, sich für irgendwas zu engagieren. Und so gerade wenn es im Job mal irgendwie blöd läuft oder man von Arbeitskollegen genervt ist, ist es total gut. Man sagt, ja, mache ich auch noch was Sinnvolles.
Auf jeden
Gehe ich
Fall.
abends nochmal irgendwo hin und kann mich da irgendwie auspowern. Und ja, und ich würde mich auch immer mehr freuen, und deswegen gefällt mir es bei unserem Verein so gut, wenn gerade Frauen in Bereiche gehen, wo sie vielleicht nicht in der Überzahl sind.
Ja.
Also wenn die in die Freiwillige Feuerwehr gehen und wenn sie wie bei uns zu dritt da die Logistik wuppen, obwohl wir auch ganz tolle Männer haben, die bei uns in der Logistik arbeiten, aber
Es gibt ja auch schöne Beispiele bei euch, aber
und das ist
genau.
total spannend. Also ich glaube, wenn man sich auch traut, in Bereiche zu gehen, die nicht als typisch weiblich gesehen werden, wo man bei sich auch mal fragen kann, was ist typisch weiblich, was ist
Ja.
nicht typisch weiblich, aber es ist ja ehrlicherweise noch oft so, dass es da Assoziationen gibt.
Auf jeden Fall.
Und es ist total spannend und
Genau, und einfach auch, glaube ich, manchmal einfach trauen, ne? Also ich ganz oft glaube ich, dass Leute denken so, ach, also selbst bei ehrenamtlichen Sachen, wo ja eigentlich klar ist, man wird sozusagen gebraucht, trauen sich Leute
ja.
oft nicht. Und deswegen finde ich das bei euch damals 2015 fand ich das halt super, dass man halt loslegen konnte. Einfach, ist ja immer noch so, aber damals war es halt noch mal viel 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 krasser, weil da ja die große Geflüchtetenwelle war.
Ja, und ich bin damals auch nicht mit selbstbewusster Brust da in den Laden
Ja.
rein und habe gesagt, so, hey, ich bin toll, ich will machen,
Ja.
sondern war auch eher so, oh Gott, kann ich das überhaupt und brauchen die mich überhaupt und auch ich kann ja, also das ist, glaube ich, bei ganz vielen, die erstmal so sich eine Sache angucken.
Ist leider Gottes
Aber es
auch
bringt
oft
total
ein
Spaß. Ja, es
Frauenthema,
ist oft ein Frauenthema, dass sie
ne?
dann eher zurückschrecken vor Sachen und sagen, oh, lieber zweite Reihe, lieber nicht irgendwie. Das ist,
Macht
wir sind,
das, Mädels und
ja.
Jungs, alle.
Und es bringt Spaß.
Ja, das auf jeden Fall, das haben wir rausgehört. Cori, vielen, vielen Dank. Das war so eine schöne Sendung mit dir und so spannend. Und ja, ich muss jetzt auch noch mal wieder gucken in meinen Kalender, wann ich da mal wieder vorbeikommen kann. Und ja, vielen, vielen Dank dir.
Lieben Dank für die Einladung. Es hat total Spaß gebracht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir könnten noch 3 Stunden
Ja,
weiterschnacken.
können wir auch, aber
Aber irgendwann sprengen wir auch den Rahmen.
ja.
Holen wir mal beim Bierchen im Jolly nach.
Genau.
Dann können wir noch uns gegenseitig ein paar Anekdoten aus diversen Begebenheiten erzählen.
Genau. Ihr könnt auch
Vielen
alle
Dank für die Einladung.
vorbeikommen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.